Schreckgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres neuen Movie Break Podcast Format Schreckgeflüster, dem Horrorfilm Podcast mit den zwei Evil Dudes, mit dem lieben Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hi.
Und mit mir, ich bin Jaco und letztes Mal hat ja der liebe Ding Dong hier den Host gemacht und wir wollten uns mal ein bisschen abwechseln, deswegen muss ich das heute machen. Das heißt, habe ich die Ehre, das heute zu machen. Ich bin da noch nicht ganz so erfahren, also wenn ich mich mal irgendwie verhaspel oder nicht genau weiß, in welche Richtung das hier gehen soll, seht es mir nach. Ich gebe mein Bestes. Und wir sprechen heute über gleich zwei Filme tatsächlich, nämlich ein Original und dessen Remake. Und die Wahl dafür hat Ding Dong getroffen. Ich kann mir auch gut vorstellen, warum, aber sag's doch mal selber. Hat es mit den Temperaturen zu tun, die gerade hier draußen herrschen?
Natürlich hat es mit den Temperaturen zu tun. Es ist draußen saumäßig heiß und in diesen Filmen ist es ebenfalls saumäßig heiß. Also perfekte Immersion.
Das stimmt, denn ihr müsst dazu wissen, Ding Dong ist sehr wetterfühlig, zumindest was Filme angeht. Dem kannst du jetzt nicht kommen, wir besprechen The Thing im Hochsommer. Das geht nicht.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. So, also Schneefilme, nur wenn es draußen arschkalt ist. So, und solche Geschichten halt auch nur, wenn es heiß ist. Wird schwierig, wenn wir mal sofort besprechen wollen. Da müssen wir echt den Wetterbericht abwarten, wenn mal Nebel draußen ist. Das ist ja jetzt nicht so saisonbedingt.
Das ist ein Herbstfilm. Das ist ein Herbstfilm.
Also ganz klar. Herbst geht, auch wenn kein Nebel ist.
Im Herbst ist aber tendenziell Nebel. Auch wenn ich ihn hier nicht habe, aber ich verbinde es mit Nebel. Also passt es.
Okay, also du stellst dir dann Trockeneis bereit. Dann wissen wir das schon mal. The Fuck kommt also im Herbst dran. Aber um welche Filme geht es denn? Es geht um The Hills Have Eyes, Hügel der blutigen Augen, der furchtbare deutsche Titel bei Original und Remake. Und das Original ist aus dem Jahr 1977 von Wes Craven. Den kennt man natürlich durch, ja, in erster Linie glaube ich, als Vater von Freddy Krueger in Nightmare on Elm Street und später natürlich durch die Scream-Reihe. Aber das war einer seiner ersten Filme. Ich glaube, es war sein zweiter Spielfilm nach The Last House on the Left, wenn ich da nicht ganz falsch informiert bin.
Ich meine, du bist richtig informiert.
Mhm. Und das Remake aus dem Jahr 2006, gleicher Titel, von Alexandre Aja, einem Franzosen, der 3 Jahre vorher mit High Tension sein Spielfilmdebüt gegeben hat und damit so eine ja kleine Welle damals der französischen Terrorfilme, sage ich mal, losgetreten hat. Und hier direkt sein zweiter Spielfilm, sein US-Debüt. Also er hat direkt den Sprung geschafft. Und ich meine, auch relativ erfolgreich. Denn wenn ich mal auf die Zahlen geguckt habe, das Remake war bei seinem relativ schmalen Budget hat er doch ganz gut Geld eingespielt und hat sich zumindest hier, ich weiß nicht, wie die Kinoauswertung war, aber wahrscheinlich sehr limitiert, aber der wird auf Video schon, glaube ich, seinen Schnitt gemacht haben damals.
Weißt du aus dem Stegreif, was er gekostet hat und was er eingespielt hat?
Ich habe es direkt vorhin gesehen und werde es nochmal nachschlagen, einen Augenblick. Also, das, ich bin super vorbereitet. Das Remake hat gekostet 15 Millionen US-Dollar und hat in den USA 42 eingespielt und weltweit 69. Für so einen Film, der jetzt auch nicht groß Werbekosten hatte oder so, finde ich, ist das schon sehr in Ordnung.
Ja.
Zahlen zum Original habe ich jetzt nicht. Der wird nicht so wahnsinnig viel im Kino eingespielt haben, denke ich mal. Hat sich aber die Jahre schon so einen Kultstatus erarbeitet. Aber ich glaube, erst durch die spätere Prominenz des Regisseurs. Ich glaube, zu seiner Zeit war der zumindest in Deutschland nicht besonders bekannt.
Nee, der war ja dann auch indiziert.
War indiziert. Waren natürlich auch andere Filme. Klar, aber ich glaube, der hat wirklich seinen Ruhm erst später ein bisschen und ich glaube, durch das Remake auch nochmal einen kleinen Boost bekommen, zumindest hierzulande.
Ja, das denke ich auch.
Bevor wir auf die Inhaltsangabe eingehen, passt ja jetzt ganz gut. Ding Dong, wann hast du denn, welche der beiden Filme hast du denn zuerst gesehen? Du kennst ja beide schon, vor diesem Podcast natürlich.
Ja, ja, ich kannte beide schon. Ich habe zuerst das Remake gesehen. Das war, als er halt rauskam in der Videothek auf DVD. Ich habe mir die, glaube ich, auch damals direkt gekauft in der Videothek. Und das Original habe ich, also ich hatte es eine Zeit lang hier rumstehen als Blu-ray von Marketingfilmen. Mhm. Ich habe die aber irgendwie nie eingeschmissen und dann irgendwann habe ich sie eingeschmissen, habe sie direkt wieder rausgemacht, weil das Bild war eine Vollkatastrophe. und gesehen habe ich den, glaube ich, dann das erste Mal so vor 6, 7 Jahren, glaube ich. Mhm. Da habe ich mir dann das 4K-Mediabook von Turbine Medien geholt.
Ah, okay. Auch mit der anderen deutschen Synchro-Fassung.
Ja,
das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Da kommen wir noch drauf später.
Ja, ja. Ich glaube, sogar die Marketing hatte beide Synchronfassungen drauf.
Ach, die hatte schon beide?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, das Ding war hässlich wie Sau und hat sich nicht angefühlt wie eine Blu-ray.
Aber gut, weil ich kenne noch die DVD-Auswertung. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Und da war nur die deutsche Synchro. Synchro drauf.
NSM.
NSM, genau. Da war nur die originaldeutsche Synchro drauf. Die ist natürlich abenteuerlich. Und irgendwann gab es mal eine Neuauflage auf Blu-ray, da waren beide Synchrofassungen drauf. Das war natürlich, wenn man den auf Deutsch gucken will, ein echter Sprung. Aber gut, auch dazu kommen wir, glaube ich, noch. Also bei dir zuerst Remake, dann Original. Mhm. Weil es war bei mir tatsächlich auch so. Und ich bin auf den Film aufmerksam geworden. Mir war gar nicht bewusst, dass es einen Film The Hills Have Eyes von Wes Craven gibt, bis ich im Kino gestanden habe und da hing ein Plakat, das war halt 2006, zum Kinostart vom neuen Hills Have Eyes. Ich habe dieses Plakat gesehen und dachte, wow, das sieht ja mal interessant aus. Und da stand drauf eine Wes Craven Produktion und habe dann mich informiert und dachte, huppala, das ist ein Remake von einem Wes Craven Film, den du noch nie gesehen hast, von dem du auch noch nie was gehört hast. Also spricht vielleicht dafür, dass der damals in Deutschland ja relativ unbekannt war, zumindest dann später, weil der ja jahrelang indiziert war und dann, glaube ich, auch lange keine DVD-Auswertung bekommen hat. Glaube ich zumindest, weil irgendwann wäre ich drüber gestolpert.
Ja, ich glaube, NSM ist ja auch Österreich, ne? Also ich glaube, die ersten DVDs sind dann, glaube ich, die ungeschnittenen DVDs müssten dann von NSM gewesen sein. Ich glaube, Laser Paradise hat in Deutschland mal geschnittene Fassungen gehabt. Glaube ich.
Ja, das mag sein, aber Laser Paradise war ja so ein Label, das konnte man auch schwierig gucken, sagen wir es mal so.
Ja, da waren auch die DVDs ja bildqualitätmäßig Katastrophe.
Die waren wild. Also die hatten interessante Filme, aber das war unguckbar eigentlich.
Ja, das Line-Up war spannend. Ich brauchte auch die Aufmachung, ne? Diese Red Editions, was hatten sie? Blood Editions und die Eastern Editions. Also es war schon cool von der Aufmachung her, aber also qualitativ war das halt.
Ja, Bild und Qualität brauchen wir nicht drüber reden. Das war VHS einfach auf DVD gepresst. So, das
quasi,
war schrecklich.
Ja.
Hm. Aber egal, wir schweifen ab. Genau, und ich habe dann erst das Remake dann gesehen, aber auch erst zum Videothekenstart tatsächlich. Ins Kino habe ich es nicht geschafft, aber ich glaube, das lag auch daran, dass der bei uns gar nicht lief. Also da hing halt das Plakat, damals in unserem Bahnhofskino in der Schauburg, die es leider heute nicht mehr gibt. Aber ich glaube, der lief da gar nicht. Oder wenn vielleicht eine Woche oder so und dann war der raus. Habe ihn dann auch auf Video gesehen, also auf DVD aus der Videothek. Fand den ziemlich gut damals und war dann sehr darum bemüht, natürlich auch das Original zu sehen. Und habe den dann auch irgendwann in der Videothek tatsächlich gefunden, weil eine andere Videothek bei uns hat den dann irgendwann ins Programm genommen. Quasi die Trilogie, also die falsche Trilogie, weil es gibt The Hills Have Eyes von Wes Craven. Dann gab es 1985 auch von Wes Craven The Hills Have Eyes 2, der katastrophal schlecht ist, das will ich jetzt schon mal sagen. Also wahrscheinlich Wes Craven schlechtester Film, den er auch ein Jahr nach Nightmare gemacht hat. Ich frage mich bis heute, wenn du gerade Nightmare on Elm Street gemacht hast, warum drehst du dann The Hills Have Eyes 2?
Ich meine, den hat er nicht nach Nightmare gemacht. Der ist nach Nightmare rausgekommen. Ich meine, der hat den aus finanziellen Nöten rausgemacht, weil der nach Last House on the Left und nach Hills Have Eyes hat er, glaube ich, nicht so wirklich seine Filme vermarktet. Also der hat keine neuen Aufträge bekommen, meine ich.
Kann sein.
Und dann hat er irgendwie aus der Not heraus den zweiten Teil gedreht. Der wurde dann aber, glaube ich, ganz lange nicht veröffentlicht und ist dann erst im Zuge des Erfolgs von Nightmare rausgekommen, meine ich.
Das macht auch total Sinn, weil andersrum wäre es total idiotisch, diesen Film dann rauszubringen. Und dann gibt's halt, also auch nur in Deutschland, The Hills Have Eyes 3. Das ist nämlich eigentlich ein Film, der Mindripper heißt und von Wes Craven auch nur produziert wurde aus, ich glaube, 1995. Der hat überhaupt nichts mit den beiden Filmen zu tun, sondern einfach diesen Stempel drauf gekriegt hat. Tja, wunderbar. So kennt man das hierzulande. Aber gut. Es geht ja hier um die Originale, The Hills Have Eyes. Und ich habe, wie gesagt, das Original dann auch erst nach dem Remake gesehen und auf Deutsch. Und war dann sehr erstaunt, was mir da präsentiert wird. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Hat das was mit Synchronisation zu tun?
Es hat was mit Synchronisation zu tun, ja.
Ah.
Denn die ist, ja, sehr individuell bei diesem Film, sag ich mal. Denn es geht ja in The Hills Have Eyes um... Oder wollen wir erstmal die Inhaltsangabe machen? Mach mal die Inhaltsangabe, dann erkläre ich, was an der Synchronisation in der ersten Deutschen so spannend ist.
Gut, dann mach schon mal die Inhaltsangabe. Eine 7-köpfige Familie reist mit dem Wohnmobil gen Kalifornien. Auf ihrem Weg dahin fahren sie durch die Wüste New Mexikos, wo sie inmitten der staubigen Einöde und fernab der Zivilisation einen Unfall erleiden. Eine unangenehme Situation. Doch das Schlimmste steht ihnen noch bevor. Denn bald schon wird die Familie brutal angegriffen und muss um ihr Überleben kämpfen. Fertig.
Ja, kurz und bündig, aber alles drin. Ja, ist so. Also viel mehr sollte man auch nicht verraten, wenn man diesen Film spoilerfrei genießen will.
Viel mehr gibt es da nicht zu verraten. Das ist die ganze Prämisse. Das ist von vorn bis hinten alles.
Das stimmt schon. Ne? Aber von wegen Spoiler, darauf kommen wir auch gleich. Wir werden am Anfang spoilerfrei bleiben. werden aber irgendwann spoilern müssen, aber dann geben wir eine Warnung raus. So, also wer den Film noch nicht gesehen hat und die Filme noch nicht gesehen hat, kann dann abschalten oder vielleicht, wenn es ihm egal ist, trotzdem weiterhören, aber nur zur Warnung, wir machen eine Spoilerwarnung irgendwann, aber wir spoilern nicht von Anfang an. Also alles, was man mit gutem Gewissen erzählen kann, erzählen wir halt jetzt. Mhm. So, du hast es gesagt, es geht quasi um eine Familie, die machen einen Roadtrip zur Silberhochzeit des, ja, ich sag mal, Familienpatriarchen Big Bob und seiner Frau. Die sind halt unterwegs zum 25. Hochzeitstag und haben halt die ganze Familie im Schlepptau. Das sind deren drei Kinder, von denen, also zumindest im Original, alle mehr oder weniger schon erwachsen oder zumindest im höheren Teenageralter sind. Und die älteste Tochter ist auch schon verheiratet und hat ihren Mann dabei, plus deren Baby. Mhm. Also die dritte Generation ist auch mit an Bord. Und wie gesagt, die wollen nach Kalifornien, sind auf dem Weg.
Und sie haben zwei Hunde.
Zwei Schäferhunde. Beauty and Beast. Sehr schöne Namen übrigens, finde ich toll. Und wir sind mit dem Wohnwagen unterwegs nach Kalifornien. Und ja, dabei kommt es zu einem Zwischenfall, einer Autopanne, mehr oder weniger. Und sie bleiben in der Wüste liegen und dort in den Hügeln lauern halt, ja, das kann man sagen, menschenfressende Kannibalen. Also zumindest haben sie nichts gegen Menschenfleisch, sagen wir mal so. Sie ernähren sich, glaube ich, von allem, was da irgendwie rumläuft. Mhm. Und das Ding ist halt, warum sind das Menschenfresser? Naja, es ist wohl so, dass in dieser Wüste Atomtests der US-Armee stattgefunden haben. Also zu Oppenheimer-Zeiten, sage ich mal, Mitte der 40er bis Anfang der 60er Jahre. Und aufgrund dieser Strahlung sind eben das Leute, die damals nicht, wie von der Regierung angeordnet, ihre Heimat verlassen haben. Und es gab dann ja mehr oder weniger Mutationen, die dazu geführt haben, dass es jetzt degenerierte Wilde sind. Und das fand man wohl 1977 in Deutschland ein wenig heikel, so dieses Thema aufzumachen. Und hat sich dann in der Synchronisation dazu entschlossen, naja, das sagen wir jetzt mal lieber nicht, dass das was mit Atomkraft und Nuklear und so, wir haben ja auch Atomkraftwerke und da wird ja auch schon demonstriert, das finden wir alles gar nicht so gut. Und der Russe steht ja auch vor der Tür mit seinen Atombomben, könnte gefährlich werden. Wir behaupten mal, das sind Außerirdische. Die Leute, die da in den Hügeln hausen und die eigentlich nur zu ihrem Raumschiff zurück wollen. Ja, und wenn man erst das Remake gesehen hat und sich dann das Original anguckt mit dieser ursprünglichen deutschen Synchro, ist man schon nach 10 Minuten so komplett, was zum Teufel geht denn hier ab? Ding Dong, du kennst diese Synchro auch, oder?
Ich kenne diese Synchro auch, nur ich glaube, du hast gerade ein bisschen die Handlung, also die Figuren vermischt, weil ich meine, im Original wird das nicht groß erwähnt, dass die irgendwie verstrahlt wären, sondern das ist einfach nur eine degenerierte Familie, so eine ausgestoßene, weil soweit ich weiß, basiert das Ganze auf irgendeiner irischen oder schottischen Kannibalenlegende.
Ja, na, es wird im Original nicht so extrem gesagt wie im Remake. Das sagt er sehr konkret, woran das liegt. Ja. Aber er sagt im Original auch, dass die Regierung damals dort Tests in der Wüste gemacht hat.
Genau, da waren in der Nähe Tests. Ja, aber es wird jetzt nicht so. Also ich meine, im Remake ist es sehr deutlich. Sehr deutlich. Da wird das ja nicht nur impliziert, ja. Da wird das ganz offenkundig schon im Intro rausgeballert.
Intro und es gibt zusätzliche Szenen, die das halt noch mehr. Aber wie das Original, es geht in die Richtung. Also es beruht wahrscheinlich auf, wie du sagst, das auf so einer Legende basiert, mag das sein, aber der Hintergedanke ist eigentlich der gleiche. So. Aber wie auch immer, das war denen halt eindeutig zu heikel scheinbar und dann haben sie diese Alien-Synchro gemacht, die halt so absurd ist. Also wenn es den Film nicht komplett kaputt machen würde, wäre es eigentlich ganz amüsant, aber dadurch wird das ein kompletter Trash-Film. Also wie also eine Synchro einen Film wirklich kaputt machen kann, das ist ein Paradebeispiel. Also wir kennen es ja in die andere Richtung, die Bud Spencer und Terence Hill Filme, die leben ja von dieser sehr eigenwilligen deutschen Synchro. Diese hier, die zerschießt ihm komplett die Knie.
Also wenn ich dir jetzt sage, dass ich die Original-Kinosynchro angehört habe für den Film, dann glaubst du mir das jetzt wahrscheinlich nicht.
Wenn du mir das sagst, glaube ich dir das. Also jetzt auch für die Sichtung hast
ja,
du...
Ja, habe ich gemacht, tatsächlich. Das hat aber den Grund, ich finde diese Neusynchronisation einfach schlecht. Ich finde die Sprecher viel schlechter, die sind emotionsloser.
Total.
Deshalb bin ich zur Original-Synchro gewechselt, auch wenn da eben dieser Alien-Plot aufgemacht wird, der natürlich Schwachsinn ist, ne, fand ich die Sprecher einfach talentierter. Ich habe dann aber manchmal so hin und her geswitcht, bin ich ehrlich. Wenn so ein paar Passagen waren, wo es dann in Richtung ging, ja, wir sind bla 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 Aliens, dann habe ich einfach mal in die andere geswitcht, einfach nur um zu hören, was da ungefähr gesagt wird.
Ja, das ist doch die bessere Wahl, beziehungsweise ich sag ganz klar, den Film muss man auf Englisch gucken. Es ist leider so, weil die zweite deutsche Synchro, die halt originalgetreu ist, die, wie du schon sagst, die ist sehr lieblos, die ist sehr hingerotzt. Mhm. Das ist halt so eine Synchro, die wurde dann später einfach angefertigt, weil man auch gesagt hat, naja, wir müssen jetzt mal was Vernünftiges anbieten, aber da war halt nicht viel Aufwand hinter, das muss man leider so sagen. Mhm. Ich habe den Film nicht bei meiner Zweitsichtung irgendwann mal dann auf Englisch geguckt und bin auch jetzt bei der Sichtung wieder auf Englisch umgeswitcht, weil, wie gesagt, das eine ist Blödsinn hoch 10, das andere klingt scheiße. Und ich bin es eigentlich gewohnt, fast diesen, ich habe ihn schon vorher zweimal auf Englisch geguckt, ich bin es gewohnt, ihn auf Englisch zu gucken. Und habe mir jetzt auch das Remake auf Englisch angeguckt. Das hat einfach den Hintergrund. Ich war mir sicher, ich habe den Film zu Hause, hatte ja irgendwann, guck ins Regal. Und da steht da nicht mehr. Also okay. Wahrscheinlich mal irgendwann vor Jahren irgendwohin verliehen und komplett untergegangen. Naja, ich habe jetzt auf Disney Plus geguckt, aber da gibt's den nur in Englisch. Naja, aber egal.
Ernsthaft?
Ja, komischerweise. Ich weiß nicht warum.
Okay, das ist ja bizarr.
Ist egal. Ich habe mir die Blu-ray jetzt nachbestellt, hatte eh nur die DVD bei der Upgrade sowieso und habe ihn jetzt halt auch nochmal auf Englisch geguckt. Ist ja egal, jetzt habe ich beide im O-Ton gesehen. Aber ich finde, das ist wirklich auch kein Nachteil. Es ist ja oft nicht schlecht, die im O-Ton zu gucken. Hier finde ich ganz besonders... Besonders beim Original, das kommt sehr, sehr viel besser im O-Ton. Kannst du jetzt ja nicht so wahnsinnig viel zu sagen, wie auch immer?
Nee. Gut. Ich meine, ich hätte es auch auf Englisch gucken können, aber ich habe mir gedacht so, na, ich will nicht dauernd im Geiste mit übersetzen müssen. Ich bin faul und sind wir mal ehrlich, Deutschland hat sehr gute Synchronarbeit, wahrscheinlich die beste auf der ganzen Welt so. Also von daher.
Ja, aber nur nicht hier.
Ja gut, bei dem jetzt nicht. Also ich meine so generell, aber ja, bei dem. Wobei, wie gesagt, ich finde, die Original-Kinosynchro, die ist gar nicht so verkehrt und es sind ja nicht so wahnsinnig viele Szenen, in denen darüber gesprochen wird, dass man es ja mit Aliens zu tun hat. Ne? Also von daher, ich finde, die kann man schon verwenden, wenn man weiß, dass das halt Bullshit ist. So.
Ja, es ist halt, ich finde das sehr krass bei dem bei der Szene der Tankstelle, wo Big Bock mit dem alten Mann nochmal spricht.
Ja.
Und wo der halt, das ist wirklich, wenn man da hin und her switcht zwischen den Sprachfassungen, da schlägst du dir von Kopf, was für ein Unterschied da halt der Inhalt macht.
Hm. Ja, das ist schon wild. Das ist schon wild.
Ja. Aber egal, also es ist ein Kuriosum am Rande. Ja, inhaltlich muss man sagen, sind beide Filme sehr identisch. Also Alexandre Aja hat sich bei seinem Remake, das er übrigens auch von Wes Craven produziert wird, habe ich ja schon gesagt, sehr deutlich am Inhalt des ersten Teils gehalten. Es gibt nur ein paar Szenen, die ein bisschen ausführlicher sind, beziehungsweise es gibt einen, der Subplot kann man nicht sagen, aber es gibt noch ein Element mehr im Remake, was so im Original nicht war. Was eben auch ein bisschen mehr auf diese Atomverstrahlung, wie auch immer, das noch ein bisschen mehr herauskitzelt. Erstmal grundsätzlich.
So, und den Cold Opener hat er noch.
Den, ne? Cold Opener.
Der Anfang ist komplett anders. Ja, da ist eine Szene eingebaut, die, ja, ob sie es gebraucht hätte, kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Aber ich sag mal, sie gibt schon eindeutig den Ton vor, den dieser Film haben wird, ne?
Ich würde sagen, sie hat es nicht gebraucht, aber ich verstehe, warum sie drin ist.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ich verstehe, warum sie drin ist, weil damit holst du das neue Publikum halt sofort ab. Du weißt gleich, was dich hier für einen Film erwartet. Das kann man so machen. Mhm. Braucht's halt nicht. Aber ist okay. Ist jetzt auch kein Kritikpunkt, wirklich.
Nein.
Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Und wir werden jetzt nicht die Filme im Einzelnen besprechen, weil, wie gesagt, sie sind sehr identisch vom Inhalt. Wir können im Prinzip beide besprechen und dann mal auf die Unterschiede, auf die Eigenheiten so ein bisschen eingehen. Wie hat dir denn der Einstieg gefallen? Und vielleicht sagst du mal, bei beiden Filmen, weil es ja inhaltlich sehr identisch ist, findest du da schon große Unterschiede oder ist das sehr ähnlich?
Also wir haben es ja jetzt schon anklingen lassen, dass die Opening Credits sehr anders ausfallen, nämlich weil bei dem Remake ist es so, wir kriegen ganz eindeutig gezeigt, dass es halt in der Wüste New Mexicos in den 50er Jahren halt Atomtests gab, ne? Wir sehen Atompilze, wir sehen auch schon so Einschübe von Missbildungen. Und man kriegt dadurch, gerade in Verbindung mit diesem Cold Opener, wo man ja schon so einen kleinen Blick auf, ich sag mal, die Antagonisten erhält, ja, kriegt man schon sehr, sehr klar eine Richtung vorgegeben. Auch eine kritische Richtung, die ich auch mag bei diesem Film. Das Original hat auch seine Kritik an Gesellschaft und so weiter und so fort, aber hier, das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag halt Mutanten.
Das habe ich mir gedacht.
Und ich mochte diesen Song, da läuft so ein 50er-Jahres-Song. Ich mag diese Atmosphäre, das hat so Fallout-Vibes einfach auch, ne? Von dieser Serie, beziehungsweise von Videospielen, auch diese Tankstelle am Anfang, habe ich mir auch gedacht, so, ja, die könnte jetzt auch bei Fallout bei Fallout vorkommen, so wie bei dieser Serie, ne? Die jetzt vor kurzem bei Amazon rausgekommen ist.
Ja.
Vor kurzem, die ist auch schon wieder 2 Jahre alt, ne?
Ja, schon eine Weile her, ja.
Aber die ist gut.
Ich habe die Serie nicht gesehen, weil jeder weiß, ich gucke keine Serien. Und ich habe die Spiele auch nie gespielt. Tatsächlich ist eine riesen Lücke, aber ich weiß, worum es in Fallout geht. Also von daher würde ich dir zustimmen. Aber du hast gerade schon Atmosphäre angesprochen. Hat die dich beim Remake mehr abgeholt als im Original?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay, das ist spannend.
Das kann ich ja schon vorn wegschieben. Ich bin kein so riesiger Fan vom Original. Ich kann verstehen, warum den viele Menschen mögen. Ich kann auch verstehen, dass der vielleicht damals irgendwie in bestimmten Fankreisen gut angekommen ist, unter Horrorfans, unter Exploitation-Fans. Aber ich finde den persönlich nicht so prall.
Dann bohre ich jetzt mal nach, warum konkret? Was stört dich am Original, was das Remake dann in deinen Augen wahrscheinlich viel, viel besser macht?
Ganz ehrlich, eigentlich macht das Remake in meinen Augen so ziemlich alles besser. Mhm. Also wir angefangen beim Schauplatz, über die Figuren.
Beim Schauplatz?
Weiter beim Storytelling. Ja, auch beim Schauplatz. Ich fand, ich meine, es ist beides in New Mexico angesiedelt, aber was wir jetzt im, ich mach mal das Remake, was wir im Remake haben, alles ist staubig, trocken, karg, so richtig lebensfeindlich. Dann gibt's immer so Panoramashots von so Felsformationen und es wirkt teilweise, als ob man so auf einem ganz fremden Planet wäre. Finde ich persönlich.
Würde ja zur deutschen Synchro des Originals passen.
Das habe ich mir auch gedacht, als ich es angeguckt habe. Aber für mich persönlich hatte das so Vibes von, ey, ich bin wo ganz anders. Dahingegen ist halt das Original, das wirkt halt realistischer. Ne? Da ist alles ein bisschen grüner, es gibt noch ein bisschen mehr Vegetation und es wirkt noch nicht so, in Anführungszeichen, fremdartig surreal in manchen Momenten. Das fand ich dann, das ist nicht schlecht, aber das gefällt mir halt besser beim Remake.
Okay, das ist ganz witzig, deswegen habe ich jetzt nachgefragt, weil ich finde, jetzt auch nach mehreren Sichten, ich habe ja beide jetzt schon mehrfach gesehen über die Jahre,
ja.
Und ich habe damals schon gesagt, ich mag beide Filme gleich.
Mhm.
Das Remake habe ich zuerst gesehen, dann erst das Original und ich weiß, dass viele das Original nicht so gut finden wie das Remake, weil es halt auch sehr simpel ist. Es war halt auch 1977 ein Low-Budget-Film, das muss man ganz klar sagen,
ja.
Der natürlich auch nicht so hochwertig gefilmt ist wie jetzt das Remake, der auch nicht so explizit ist wie das Remake, dass er einen deutlich höheren Gewaltgrad hat, auch deutlich mehr zeigt als das Original, obwohl die Szenen ja oft identisch sind, aber das Remake halt dann deutlich mehr draufhält, auch mehr sein Budget spielen lässt und auch die Härte, die 2006 einfach auch noch ein bisschen mainstreamiger war als 1977, wo man auch nicht so viel zeigen durfte, selbst in den USA, wo du halt natürlich gleich weggecancelt werden würdest, finde ich damals schon, dass mich das Original atmosphärisch mehr abgeholt hat und das Remake aber technisch hochwertiger war und ich die deshalb so ungefähr auf eine Stufe gestellt habe.
Kannst du sagen, was dir da atmosphärisch besser gefallen hat?
Darauf, in eine Richtung?
Also.
Darauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Und ich habe jetzt nochmal festgestellt, dass mir das im Original sogar viel besser gefällt.
Aha.
Ich finde nämlich, du hast es schon gesagt, der ist irgendwo realistischer als der erste. Und ich finde, das macht den beklemmender für mich.
Mhm.
Du hast, also erstmal, ich liebe generell diesen grobkörnigen 70er-Jahre B-Movie-Horrorfilm-Look. Und das hat mich sehr an Texas Chainsaw Massacre erinnert.
Ja.
An das Original. Der geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ich mag diese Realitätsnähe, die der auch durchaus hat, vor allem in der damaligen Realität, sag ich mal. Diese Figuren sind sehr, sehr in ihrer Zeit verankert, so wie die auch sind. Das passt sehr gut, finde ich. Auch dieser Familienkonflikt, den hast du in beiden Filmen. Im Remake wird er sogar noch ein bisschen mehr ausgeweitet.
Ja.
Aber ich finde, hier ist der ein bisschen subtiler, aber deswegen noch treffsicherer, weil die Figuren auch noch ein bisschen extremer sind. Und ich finde gerade, wie der mit der Kamera arbeitet und wie die Musik ist, das finde ich im Original fantastisch. Also ich finde, die Kamera, der saugt sich teilweise total nah an die Figuren ran und dann geht er auch mal wieder ganz weit weg. Also du hast so viele Extreme, die weit weg und nah dran. Und das passt, finde ich, halt auch super zu dieser Stimmung.
Ja.
Nah dran, wenn die Familie zusammensitzt, also dieses enge, fast schon Kammerspielartige, weil die kommen da ja nicht weg. Und dieses weit weg, wenn sie beobachtet werden, wenn die aus den Hügeln kommen, das finde ich großartig. Das macht der, finde ich, besser als das Remake, der halt gut gefilmt ist, aber dieses, sag ich mal, standardmäßige, glatte, gut gefilmt. Du weißt, was ich meine, glaube ich, ne?
Ja, der ist so ein bisschen stereotyper gefilmt.
Stereotyper, genau. Ja. Ein bisschen steriler. Also nicht steril im Sinne der Bilder, sondern so, das ist halt mehr Hochglanz, mehr oder weniger. Und der hier ist halt
mainstreamiger.
Mainstreamer. Ja. Und der hier ist viel, viel grober, viel, viel rougher.
Mhm.
Und ich finde, dadurch hat der eine unglaubliche Stimmung. Schon nach ein paar Minuten, das zieht, finde ich, immer weiter an. Irgendwann hatte der mich so drin, dass ich den diesmal so gefeiert habe, wie bisher noch nie. Ich habe den echt hochgewertet.
Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist halt ein anderer Ansatz. Satz, ne?
Ja.
Wir liegen da einfach nur, dir gefällt das realistischere, geerdetere besser und mir gefällt halt dieses Fremdartiger besser. Ne? Es ist einfach nur Geschmack.
Richtig. Und da sind wir auch gleich bei den, sag ich mal, Degenerierten, denn die sind im Original ja auch anders als im Remake.
Ja.
Im Remake sind sie ja deutlich, hast du schon gesagt, entstellter, wirklich deformiert, grenzen schon wirklich an Mutanten, während sie im Original einfach nur wirken wie Wilde. Also ich, so, wenn man es jetzt ein bisschen albern sagen wir, ein bisschen wie Familie Feuerstein, so in Böse.
Ja.
Da sind dann einfach irgendwelche Leute, die in den Bergen hausen, ne, mangels Klamotten sich ein bisschen mit Fell behängen und halt ziemlich asozial sind. Aber das sind keine Monster in dem Sinne. Und das fand ich wieder geiler. Das ist so ein bisschen wie beim Sterben ist jeder der Erste.
Ja,
nochmal
asozialer. Ja, klar.
Ja, total. Und das spiegelt nochmal, ich finde das halt greifbarer. Aber das passt auch so, ich kann mir wirklich vorstellen, dass in den USA irgendwo, auch heute noch, irgendwo so Leute in den Bergen hocken und darauf warten, dass da einer eine Autopanne hat. Ich halte das für nicht so unrealistisch.
Ja, das ist halt so dieses, in Anführungszeichen, klassische Motiv von so degenerierten Rednecks, ne? So, ja. Die halt so Inzucht betreiben,
genau,
weil sie da halt irgendwie so ganz entlegen hocken und dann kommen da halt so ein bisschen Deformationen raus, aber jetzt sind zu krass, aber du merkst halt irgendwie so, okay, die sind vielleicht auch nicht die cleversten und geistig ist da, ne, so, ja, aber auch hier ist halt, da sind wir genau wieder komplett auseinander. Ich fand diesen Mutantenaspekt einfach spannender, weil ich halt auch einfach, ich stehe halt auf Monster und Mutation. Das ist so ein Motiv, das gefällt mir persönlich einfach sehr gut und das hat mir dann hier natürlich auch sehr gut reingespielt. Ja. Also von daher, deswegen mochte ich jetzt zum Beispiel auch diese Antagonisten lieber. Ich fand die aber auch im Remake tatsächlich in Anführungszeichen facettenreicher. So ein bisschen. Für mich. Mhm. So, weil ich konnte, da kommen wir später, wenn wir über die Motive reden von diesem Film. Mhm. Ja, wir haben es ja ein bisschen anklingen lassen mit den Atomwaffentests. Ich finde, man kann sich, oder ich konnte mich zumindest irgendwie besser in die reinversetzen. Das waren für mich jetzt nicht nur die komplett Bösen, sondern ich habe irgendwie verstehen können, so ein Stück weit, warum sie tun, was sie tun.
Ja, definitiv. Da gebe ich dir halt auch recht. Und ich möchte auch das Remake natürlich nicht schlecht reden, denn nach wie vor, mir gefällt der halt auch. Ich habe nur jetzt für mich so den Punkt gefunden, wo ich sage, nee, der andere Film gefällt mir dann doch sogar deutlich besser als der andere, mag aber nach wie vor beide. Mhm. Denn ich finde, das muss man auch mal sagen, das Remake von Alexandre Aja ist eines der besten Remakes eines guten Films, das man eigentlich so sehen kann. Denn wir haben ja oft im Horrorgenre, dass Klassiker geremaked werden und ganz oft sind die Remakes, sorry, einfach überflüssig. Ja. Ne, die sehen halt besser aus, die sind zeitgemäßer, die gefallen vielleicht auch dem jüngeren Publikum besser. Aber gerade so, also ich als alter Sack muss oft sagen, mir gefallen die Originale halt meistens deutlich besser. Mhm. Und gerade wenn man jetzt Craven guckt, Last of Us on the Left, das Original und das Remake, ich finde, da klafft eine Riesenlücke. Obwohl das Remake bei vielen sehr gut ankommt. Und hier muss ich sagen, ist das Remake tatsächlich, auch weil es sehr nah dran ist und sehr respektvoll auch dem Original und sich nicht so viel rausnimmt zu sagen, hier, wir machen das hier ganz anders als im Original, weil das war scheiße. Nee, die sagen, ey, das war voll gut, das machen wir auch so. Wir werten das halt ein bisschen auf und ergänzen das ein bisschen. Mhm. Das finde ich ist ein sehr, sehr guter Weg, das so zu machen.
Ja, stimme ich dir zu.
Was ich spannend finde, bei beiden Filmen, habe ich ja schon gesagt, ist dieser innerfamiliäre Konflikt, den es da gibt. Mm. Und das haben tatsächlich auch beide drin. Denn diese Familie, man kann sagen, ist politisch gespalten, obwohl das nicht so direkt erwähnt wird. Aber ist natürlich gerade in Bezug auf die USA sehr stellvertretend. Und ich finde gerade im 70er-Jahre-Kontext eben noch mal spannender. Denn das Familienoberhaupt, das eindeutige Familienoberhaupt, sag ich mal, der Patriarch, ist Big Bob. Und er ist einfach Big Bob. Und ich finde es auch so geil, dass sein Erstgeborener, also sein einziger Sohn, der heißt natürlich auch Bob. So macht man das halt, ne? Wenn ich Bob bin, bin ich Big Bob und das ist Little Bob. Ich finde ja immer so Leute, also ich muss es vorsichtig sagen, weil ich kenne tatsächlich auch jemanden, der seinen Sohn auch quasi nach sich benannt hat. Also nicht, wir sind jetzt keine Freunde oder so, aber ich weiß, dass es solche Leute gibt. Also nicht nur vom Hörensagen. Das finde ich immer ein bisschen komisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber gut, dafür gibt es vielleicht auch Gründe, die ich nicht verstehe. Aber hier passt das halt wie die Faust aufs Auge. Das ist halt Big Bob. Mm. Und das ist halt Little Bob. Das ist so sein, der neue Hofprinz. Und Big Bob ist halt eindeutig Republikaner. Ne? Ex-Cop, bibelfest und natürlich waffennah, wie sich das gehört. Und der gibt den Ton an, der sagt, wo es lang geht. Der gesteht sich auch keine Fehler ein. Und sein Schwiegersohn, der einzige halt da in dem Bus, in dem Wohnwagen, außer den Hunden, der mit ihm nicht blutsverwandt ist, das ist natürlich ein Anhängsel und das ist ein Waschlappen, weil der ist eindeutig in die Richtung der Liberalen einzuordnen. Und das finde ich halt im Original noch deutlich krasser als im Remake. Weil im Original, da müssen wir auch mal drauf sprechen, also für die Mode der 70er können die nix. Aber das ist schon wild, was die teilweise auftragen.
Aha, ich weiß, was du meinst. Aber ganz ehrlich, also in die Mode der 90er finde ich schlimmer.
Das stimmt.
Also
das stimmt. Die ist noch wilder. Aber ich finde hier diese erste Szene, also erstmal Little Bob mit diesen knappen Jeans. Hui. Aber halt auch der Schwiegersohn, Doug heißt er, glaube ich.
Ja, Doug.
Mit dieser Frisur und dieser Brille und diesem grünen engen T-Shirt sieht halt auch, und diesem Schnäuzer, wow. Aber ich finde, das macht nochmal super den Unterschied, weil der wirkt halt wirklich wie so ein totaler, lass mal drüber reden, Waschlappentyp.
So Hippie halt so ein bisschen, ne? So.
Ja, so ein bisschen Hippie, aber schon so ein bisschen konservativer.
Ja, also so,
der krasse Hippie ist er nicht, aber
nein.
So, der hat in den 60er wahrscheinlich auch mal einen Joint geraucht oder so, aber ist jetzt so ein bisschen, ich bin jetzt Familienvater und so. Und ne, wir suchen mal den seriösen Weg und Big Bob ist halt das komplette Gegenteil.
Ja.
Und das lässt er ihn halt auch spüren. Der lässt ihn halt spüren, du bist ja wirklich die letzte Wurst.
Mhm.
So, du hast ja gar nichts zu melden. Und das ist im Remake zwar auch so, und ich finde auch im Remake wird es halt deutlich herausgearbeitet, weil da der Duck dem auch mal ein bisschen Feuer gibt, dem Bob. Also es gibt mal so Wortkonflikte zwischen dem, wo mir auch deutlich zu spüren gibt, ich finde gerade scheiße, was du machst. Aber der ist auch ein bisschen, und das finde ich halt schade, ich finde den im Remake halt ein bisschen tougher, in Anführungsstrichen. Der ist halt nicht ganz so lappig, sondern eher so ein bisschen, ja, er dem Burgfriedens willen hält er halt die Schnauze, sagt aber ab und zu mal was und ist an sich schon jetzt nicht so ein Weichei wie der im Original.
Mhm.
Was, finde ich, eben am Ende noch einen krasseren Sprung macht, sage ich mal so.
Mhm. Ja, da bin ich wieder beim Remake. Mir haben die Figuren im Remake besser gefallen, weil das Ganze irgendwie, jetzt kann man natürlich sagen, es ist plakativer, es ist weniger subtil. Im Original hat es mehr noch von dem zu dem Zeitgeist gepasst und zu den Motiven, die in dem Film verarbeitet sind. Aber irgendwie bei dem Remake, ich weiß nicht, also es geht schon damit los, dass Big Bob hier halt von Ted Levine verkörpert wird. Das ist
großartiger Schauspieler.
Genau.
Großartiger Schauspieler.
Ich glaube, die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Captain Stottlemyre aus Monk. Der hat halt eine Präsenz. Ja, und für mich ist alles, was Big Bob im Original ist Big Bob im Remake irgendwie noch auf 10 hochgedreht. Ja? Der verkörpert für mich nochmal dieses, ich sag mal, oldschool-männliche Patriarchat. Ich finde auch, dass diese Ablehnung von ihm gegenüber seinem Schwiegersohn besser rauskommt, weil er den ja auch gar nicht Duck nennt, sondern immer nur Bukowski.
Stimmt.
Ja? Weil das machst du normalerweise auch nicht, dass du deinen Schwiegersohn beim Nachnamen anredest. So, ja? Was mir auch gut gefallen hat, da rudert er so ein bisschen zurück. Ich finde, Big Bob wirkt hier ein klein wenig liebevoller mit seiner Frau als im Original. Nicht viel, der ist hier trotzdem, der fährt ihr immer noch über den Mund. Ne? Das ist ganz klar, ich bin hier, ja, der freut sich auch so, als er Zuspruch kriegt von dem Tankstellenwart, als es um die Routenplanung geht. Ne? Da hast du ja direkt gemerkt so, jawohl, meine Männlichkeit ist hier, die wird gepinselt.
Ja.
Aber ich fand die Figur halt irgendwie, die war ja cool auf so eine, wie sie halt war. Also ich fand, sie hat so was Eigenes gehabt, ne? Und Duck fand ich halt hier auch den fand ich da irgendwie in Anführungszeichen mehr auf die Extreme, weil der wirkt so ein bisschen, der ist Handyverkäufer. Und das ist natürlich schon mal, wir reden ja von 2006, das ist so in Bobs Augen, das ist so gar nichts. Ne? Also Handy. Das kriegst du ja da auch mit. Ich brauche mal dein Handy. Ja, ich habe keinen Empfang. Ja, war ja klar. Ja, also das ist so gar nichts für den. Ist aber auch klar, der ist oldschool, der ist irgendwie, was weiß ich, der war mal in den 60er, 70ern oder sowas jung, der braucht keine Handys. Ja, der liest auch noch, der braucht auch kein Navi, der macht das alles noch mit Karte. So, Routenplanung und so. Ja. Aber dann wird halt auch gezeigt, weißt, der Duck kann halt auch nichts reparieren.
Mhm.
Ja, der versucht sich da irgendwie stundenlang in der Klimaanlage, dann kommt Little Bob, ein Handgriff, zack, sie läuft wieder. Ne, der wird schon so ein klein wenig als, in Anführungszeichen, so ein bisschen als ein Lappen dargestellt.
Ja, klar.
Nicht übertrieben, aber finde ich mehr als im für mich mehr als im Original so. Es ist plakativer. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass man das Subtilere mag, aber ich persönlich mochte es tatsächlich hier lieber. Mhm. Auch den Tankstellenwart fand ich hier interessanter als im Original.
Ja, das liegt aber auch daran, dass der Tankstellenwart hier aus anderen Motiven irgendwann handelt.
Ja, richtig.
Wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, genau. Aber auch da, witzigerweise, finde ich das im Original besser. Denn, also ich glaube, das können wir spoilern, weil das passiert wirklich in der ersten Filmhälfte. Im Original ist es so, dass die halt dann eine Abkürzung fahren und der Tankstellenwart, dem bewusst ist, dass da oben in den Hügeln halt die Wilden hausen, der kennt die ja einfach, der ist da schon lange aktiv. Im Original ist es ja sogar so, das kann man, glaube ich, auch spoilern, oder? Die Beziehung.
Das ist kein Spoiler, das ist direkt im ersten Drittel, das
stimmt.
Ist Teil des Aufbaus.
Im Original ist es ja so, dass quasi der Jupiter, also der Anführer der Kannibalen, ist quasi sein Sohn. Und das ist im Original aber nicht so. Im Remake nicht so. Da ist es einfach, der kennt die einfach. Der lebt da schon seit Ewigkeiten, der weiß, was da abgeht. Und im Original warnt ja im Prinzip der Tankwart auch davor, fahrt da nicht hin. So, oder nehmt keine Abkürzung, bleibt auf der Strecke, keine Ahnung. Und Big Bob aber, weil der halt, ja, meint, er weiß alles besser, macht sein Ding, hört nicht auf seinen Ratschlag. Im Remake reitet der die bewusst rein. weil er ja quasi die Frau von Big Bob beklaut hat und sich dann denkt, naja gut, bevor die das merken, dann steuere ich die mal in die direkte Falle und lock die da quasi weg, dass die auch verschwinden.
Der hat das die finde Frau ich, beklaut?
Ja, der hat doch die Tasche steht da am Anfang und da ist irgendwie ihre Kamera drin und diese Perlenkette, du siehst kurz, wie er da rein.
Nee, das ist, der hat nicht die Familie beklaut, das ist, der hat ja diese Symbiose mit den Mutanten. Also das heißt so,
ach so,
der lebt ja ganz
abseits. Ja, okay, nein.
Und so, er hat so mit diesen Mutanten den Deal, er lotst als die Leute auf diese entlegene Strecke, damit die Mutanten über sie herfallen können. Aber da hat er ja keinen Bock mehr, weil der hat ja diese Gewissensbisse und der kann das einfach nicht mehr. Das ist ja so ein Motiv am Anfang. Aber weil dann die Tochter in diese Tankstelle reingeht, weil der Hund reingelaufen ist, befürchtet er, dass sie diese offene Tasche mit den Wertgegenständen sehen könnte. Und er weiß ja auch, dass er ein Ex-Cop ist. Das wird ja auch gesprochen.
Ja.
Und von daher hat er dann die Sorge, dass es ihm zum Verhängnis werden kann. Und deshalb entscheidet er sich am Ende doch noch, die auf diesen gefährlichen Weg zu lotsen, auch wenn er das ursprünglich überhaupt nicht mehr wollte. Aber das macht er jetzt doch nochmal.
Also siehst du, habe ich jetzt einen falschen Hals bekommen? Okay, hatte ich auch nicht mal so auf dem Schirm. Aber letztendlich ist es auch egal. Ich finde, entscheidend ist es nämlich, dass im Original Big Bob sich gegen den guten Rat eines Mannes wendet, wo er denkt, ach, ich weiß das eh besser, ich bin Big Bob. Und hier ist es halt nicht so. Das finde ich für den Charakter nochmal irgendwie ein bisschen geiler. Weißt du, was ich meine?
Es passt rein zu diesem, ich bin der Mann, ich weiß alles besser, ich bin der Chef. Ich brauche niemanden, der mir irgendwas sagt.
Beratungsresistent hoch 10.
Ja.
Und das wird auch im späteren Verlauf, weil es gibt eine Szene, die ist auch gleich. Wenn der erste Hund, Beauty ist es, glaube ich,
ja,
wenn der in die Hügel läuft und dann wird dann von Little Bob, der versucht, ihn einzufangen und Beauty wird das erste Opfer der Kannibalen. Und Little Bob in beiden Filmen kommt zurück und ist dadurch diese Szene, weil er diesen ausgeweideten Hund halt gefunden hat, total ein bisschen traumatisiert. Aber er sagt es gar nicht. Er sagt nicht, was da oben passiert ist. Und das kommt erst viel später aus, als es schon zu spät ist. Und er begründet das, zumindest im Remake begründet er das mit, ich wollte euch nicht irgendwie keinen Schreck einjagen, weil ich weiß, wir kommen ja eh nicht weg oder so.
Ja.
Ich finde aber, im Original hat das noch mehr den Unterton. Ich glaube, es geht in die Richtung, man gesteht sich kein Versagen oder keine Fehler ein. Das passte mich auch so zu dieser Tradition von Bob.
Mm.
Bob hat den falschen Weg genommen, jetzt sind sie am Arsch. Aber Bob sagt nie, das war mein Fehler oder so.
Mm.
Und jetzt auch Little Bob wollte den Hund fangen, sieht, da läuft irgendwas nicht nach Plan, das kegelt die komplett raus und dann ist so diese Scheuklappen vor, ignorieren, ausblenden, es wird schon alles wieder. Das passt, finde ich, auch ganz gut.
Ja, es passt schon. Da könnte ich jetzt auch nicht sagen, was mir jetzt besser gefällt. Es sind kleine Details. Ich glaube, auch hier tendiere ich wieder mehr zu dem Remake, einfach vor dem Hintergrund, dass der Little Bob hier jünger ist. Das ist ein Jugendlicher, der in dieser Situation halt überfordert ist, weil ich kann das schon nachvollziehen. Ja, du weißt, hier ist die Kacke am Dampfen. Hier stimmt was überhaupt nicht und es wird gefährlich. Du bist aber mit lauter Frauen am Start und weißt halt nicht, sollst du denen das jetzt sagen und für Unsicherheit und Panik sorgen oder bist du halt extra wachsam und hoffst, dass die Männer zurückkommen?
Hm.
Ja, also ich fand das von der Intensität her, fand ich das, ich glaube, auch das hat mir wieder ein bisschen besser gefallen beim Remake.
Ja, aber es basiert ja quasi auf der Idee des Originals und deswegen finde ich quasi auch die Änderung gut, dass er jünger ist im Remake, weil es dann halt auch, wie du sagst, so gesehen Sinn macht. Aber ich finde, im Original ist es eben genau das. Das ist ein erwachsener Mann, der trotzdem das komplett ignoriert, weil er vielleicht auch Angst hat, gescholten zu werden. Du hast diesen Hund nicht rechtzeitig gefunden, wie auch immer. Also der so unter der Fuchtel steht, A, von Big Bob und B, dieses, wir machen keine Fehler. Wir versagen nicht in dieser Familie.
Mhm.
Das, finde ich, ist so der andere Aspekt. Aber wie gesagt, das kann man halt finden, wie man will, aber es ist ein anderer. Und ich finde, das ist bei beiden Filmen, das sind so Kleinigkeiten, aber die denen so einen anderen Ton geben. Und das finde ich ganz spannend eigentlich.
Ja, voll. Und so wie du sagst, das eine ist nicht besser oder schlechter. Das ist einfach nur Präferenz. Das eine gefällt einem halt vielleicht besser oder nicht. Aber es ist nicht schlechter gemacht.
Ja. Was natürlich ein Unterschied ist, ist die Inszenierung per se, haben wir schon gesagt. Im Remake wird es halt, auch weil einfach mehr Budget da war und natürlich die technischen Mittel heute andere sind, wird es halt schon etwas zünftiger, was auch die Gewaltszenen angeht. Obwohl die ja auch relativ ähnlich sind. Da klammern wir mal eine Sequenz aus, die wir vielleicht in Spoilerbereich nehmen. Also das ist das, was es halt im Original so nicht gibt, diesen ganzen Subbereich, sage ich mal. Aber alles andere gibt es hier halt auch. Da ist das Remake dann doch ein bisschen drastischer. Wie bewertest du denn die, sag ich mal, Gewaltdarstellung? Ist das in beiden Filmen heute noch heftig oder ist das eine, so dass man sagt, es geht heute völlig klar oder wie generell die Gewalt vom Expliziten wie auch von dem, was man suggeriert einfach nur? Wie bewertest du das?
Also ich fange jetzt einfach mal beim Original an. Die finde ich eigentlich gar nicht so krass der Rede wert. Ich glaube, da ist es eher der Kontext, auch wegen der Indizierung damals, ne? Menschen machen Menschen kaputt und so, ne? Und weil viel zu sehen gibt's da nicht. Ich meine, du hast ja schon ganz richtig gesagt, das Budget war klein. Ich glaube, der lag irgendwie bei 150.000 oder sowas, kann das sein?
Genau, irgendwie sowas.
Ja, 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 genau. Also das ist ja gar nichts, das ist ja Peanuts. Ja, und dementsprechend wird halt viel angedeutet, aber so richtig explizit wird's, glaube ich, nur in einer Szene, wo so eine durchgeschnittene Achilles-Szene zu sehen ist. Das ist, glaube ich, so die expliziteste Szene aus dem ganzen Film. Und
ja, es gibt noch eine Szene, ich will nicht spoilern, was da passiert, aber die gibt's auch so im Remake, die ist so der erste große Schocker.
Ach so, ja, aber die, ich gebe dir recht, aber da gibt's ja auch nicht so krass viel zu sehen. Mhm. Also diese Szene an sich hat schon eine Härte. Ja, aber ich sag mal, es sind jetzt keine großen Verletzungsdetails oder so. Ne?
Da hältst du halt nicht minutenlang drauf.
Nee, eben, ne? Richtig, ja. Macht das Remake allerdings. Ne? Mhm. Also deswegen meine ich ja, für mich so die Gewalterstellung ist jetzt nicht so brutal explizit. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, 70er Jahre, da war es vielleicht schon krass, aber da denke ich halt auch so an andere Filme. Weißt du, wir reden jetzt von den 70ern. Der Film ist wann? 77 rausgekommen, ne?
Ja.
78 kam Dawn of the Dead. 79 kam Voodoo Schreckensinsel der Zombies. Zwischendrin hatten wir irgendwann nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir ihn erwähnen dürfen, weil er indiziert ist, ne, da wird auf ein Grab gespuckt, sagen wir es mal so.
Ah ja, ja, ja.
Um den ein bisschen umzuformulieren, ja.
Da wird gar nicht auf ein Grab gespuckt, aber ja, genau.
Nein, da wird nicht auf ein Grab gespuckt, da sind wir wieder bei den lustigen deutschen Namen, ne?
Es ist der internationale Frauentag, der Film.
Genau,
dazu.
So, ja, es ist the day of the...
Ja. Jetzt hast du den Namen gesagt.
Na, verdammt! Das schneide ich raus.
Ja.
Ja, also da haben wir Filme, die gehen dann einen deutlich expliziteren Weg.
Ja.
Ich meine, klar, der hier ist immer noch krasser als der Mainstream, der jetzt in den 70ern irgendwie gelaufen ist, aber ich finde den persönlich nicht so krass der Rede wert, wenn man den einfach mit anderen Genrewerken vergleicht. Ja, wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass der irgendwie Kindergarten ist, aber ich finde ihn halt einfach nicht so krass. Weißt du, und du hast auch Filme wie The Texas Chainsaw Massacre. Der zeigt auch eigentlich überhaupt gar nichts. Es ist mehr Kopfkino, was dort stattfindet.
Ja.
Aber der wirkt ungleich härter als dieser hier. Also Texas Chainsaw Massacre ist ja quasi so der König von, ich sag mal, nicht dargestellter Gewalt, die du aber trotzdem irgendwie dir einbildest, gesehen zu haben und sie zu fühlen. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Und vor dem Hintergrund sage ich halt einfach, na, das ist so, ne? Und das Remake, das fand ich damals ultra hart. Ultra hart. Ich habe den jetzt wirklich lange nicht mehr gesehen, bestimmt auch 15 Jahre. Und ich muss sagen, der ist auch heute noch hart. Gerade im Mittelteil gibt's eine längere Szene, die war unglaublich. Ich fand sie unglaublich intensiv.
Ja.
Also wirklich, selbst wenn da nicht unbedingt dauernd gesplattert wurde oder so. Ich fand die wirklich einfach von der Inszenierung her saumäßig intensiv. Intensiver als die Splatter-Szenen. Aber so insgesamt fand ich den jetzt dann doch nicht mehr ganz so krass wie in Erinnerung. Was aber nichts an seiner Qualität ändert. Aber damals, 2006, war das schon ein Brett.
Das hat was auch mit dem gewandelten Zeitgeist zu tun. Ne? Weil selbst 2006, da wurden die Filme ja wieder richtig hart zum Teil.
Ja.
Da war der für einen US-Film schon heftig. Das muss man ganz klar sagen. Heute gibt es wirklich immer noch krassere Filme. Also gute Zeiten von Terrifier, über was reden wir überhaupt noch?
Ja, ja.
Ich weiß, welche Szene du meinst. Die gibt es halt so im Original auch. Hier ist sie halt noch ein bisschen länger und ein bisschen expliziter. Die wirst du wahrscheinlich meinen. Oder? Es ist keine Szene, die es im Original nicht gibt.
Die gibt es im Original auch.
Genau.
Die ist nur hier krasser gefilmt.
Da merkt man auch den direkten Unterschied, weil ansonsten gibt es halt im Prinzip jede Szene, bis wir auf diesen Zeitplot, so nenne ich es mal, den wir noch haben, gibt es halt im Original auch. Und ich finde im Original, du hast recht, der überzeugt jetzt nicht durch drastische Härten, durch Splatter oder was auch immer. Aber ich finde auch die Grundintention, der ist aber jetzt nicht härter als das Original, ne? Das will ich ja damit nicht sagen, aber die ist ja auch schon im Original da. Und ich finde, es ist einfach so dieses Ding, da sind halt Menschen, und hier finde ich ja eben noch Menschen eher, in den Bergen, die andere Menschen angreifen, um sie zu verzehren,
ja,
zu vergewaltigen vorher, am besten beides. Und die auch, naja, die es auch schön finden, wenn das Fleisch noch jung und zart ist. Also was halt auch so eine krasse Idee einfach ist so. Das ist schon krass. So, also da brauche ich auch nicht die expliziten Szenen, wenn man sich da so reinfühlt in diesen Terroraspekt so sieht. Deswegen habe ich ihn auch mit Texas Chainsaw Massacre verglichen, weil du da eben überhaupt nicht diesen Splatter hast. Aber da ist dieser Kontext, diese Atmosphäre, diese Stimmung und was passiert dann mit den Figuren? Das ist einfach krass.
Ja,
das musst du mir nicht zeigen.
Ja, ich kann verstehen, warum der Film indiziert wurde. Ne? Mehr aufgrund der Thematik, ja, aber ja.
Ja, heute ist das natürlich Kindergarten. Klingt doof, aber es ist natürlich jetzt nichts, was dich irgendwie noch, was die Gorehounds jetzt noch groß vom Sofa runterholt.
Ja, nee.
Also bin ich auch bei dir, da ist das Remake natürlich wesentlich drastischer. Macht es aber auch ziemlich gut. Also ich muss sagen, das ist jetzt kein wüster Splatter, der für mich unsinnig wirkt, sondern er nimmt ja die Szenen aus dem Original größtenteils und macht die einfach noch ein bisschen härter, noch ein bisschen zeitgemäßer. Und das finde ich, das muss er auch. Weil genauso wie im Original, da muss ich mir auch fragen, warum würde es dann dieses Remake überhaupt geben?
Mhm.
Also dem gelingt dieser Transfer ziemlich gut.
Ja, also was ich vor allem beim Remake schön finde, ist, dass diese Splatter-Effekte einfach auch handgemacht sind. Ja, das ist, da wird jetzt nicht so wahnsinnig irgendwie groß auf CGI gesetzt, was ja mittlerweile irgendwie gang und gäbe ist, sondern das sind doch schöne, handgemachte Effekte, die nach was aussehen. Und ich finde die Maskenarbeit von diesen Mutanten halt cool.
Ja,
weil die ist, ich sag mal, facettenreich. Ja, die sehen alle unterschiedlich aus und die sind auch so detailreich. Da hast du einen, der hat dann so ein deformiertes Auge und es in einer Szene fängt es einfach an zu triefen. Das so Schleim hängt dann so dran. Ja. Die waren so ein bisschen verliebt in ihre Masken und das finde ich cool, wenn ich sowas habe.
Total. Ne? Und wie du schon sagst, heute wird ja selbst Splatter-Effekte werden ja computeranimiert.
Ja.
Also, dass man halt, wenn irgendwie die Welt untergeht oder Flugzeuge in Gebäude fliegen, dass man das halt nicht irgendwie live dreht, verstehe ich ja, aber wo ist die Zeit hin, wo man halt auch sowas einfach noch selber gedreht hat und das sieht einfach viel, viel besser aus.
Mhm.
Und was ich auch sagen muss, was mir beim Remake aufgefallen ist, die haben einen erstaunlich guten Cast für einen, sag ich mal, simplen Horrorfilm zusammengekriegt. Ja. Tatooine haben wir schon angesprochen. Kerstin Quinlan, die kennt man ja auch, die Mutter spielt, die hat ja auch in einigen Filmen mitgespielt. Und ich finde Robert Joy, der einen der Mutanten spielt, ist eine großartige Wahl für sowas.
Mhm.
Der da so ein bisschen den Obermacker der Mutanten quasi spielt, so den Redelsführer. Das ist fantastisch. Also da haben die echt geile Charakterfressen auch für diesen Film bekommen und auch Schauspieler, die auch ein bisschen was können. Das ist ja nicht selbstverständlich in so einem Film.
Nee, die machen einen guten Job. Also gerade in den, wir haben ja so, ne, in den Terror-Szenen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Das überträgt. Also es ist gut gefilmt, es ist auch hart, aber es ist auch die schauspielerische Leistung, die das Ganze stützt. Also das sind wirklich Szenen, ich bin da echt, das ist mir so, also, wie sagt man so schön, das ist mir so an die Nieren gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja?
Ja, das den Schauspielerinnen zu verdanken. Ja, also.
Richtig, da gibt man sich auch Mühe und nimmt nicht irgendwelche Bunnies, die halt große Möpse haben und ansonsten nix,
ja. So,
sondern versucht da irgendwie auch noch gute Figuren einfach auch denen auch vernünftige Gesichter zu geben. Das finde ich halt sehr lobenswert. Und du hast im Original hast du aber immer einen Michael Berryman, der auch einen super, sag ich mal, Mutanten hergibt. Was aber einfach daran liegt, dass der Mann halt im richtigen Leben, ich glaube, durch Krebserkrankung oder so halt auch halt einfach so aussieht, wie er aussieht. Das tut mir ein bisschen leid. Aber es hat ihm halt so eine Karriere im Horrorgenre beschert. Von daher, naja, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus halt. Dann ist es halt so.
Das soll ja voll der nette Mensch sein, ne? Habe ich irgendwo mal gelesen. Der spielt ja immer nur so Bösewichte und so.
Ja, aber weil er halt so aussieht, wie er aussieht.
Und der wäre wohl total liebenswert und so. Das,
ja,
das ist geil.
Ja. Schon irgendwie cool, aber so machst halt auch Karriere. Ich meine, was hätte er sonst machen sollen? So, das ist halt.
Ja, aber der hat auch was Ikonisches. Ist, so wie du sagst, der hat ein ikonisches Aussehen. Und es ist natürlich schade, dass er dann eher für sowas, der ist ja auch bei Cut and Run und sowas drin. Ne?
Ja,
irgendwie kriegt er immer so, der kriegt eher die blöden Rollen, sage ich jetzt einfach mal, ne? So die Bösewichte und so.
Oder bei Die Barbaren, da ist er ja auch dabei.
Ja, genau, da hat er dieses Horn auf dem Kopf, ne?
Ja, total. Aber den erkennst du halt auch sofort wieder. Siehst du, ey, das ist Michael Berryman.
Ja, ja.
Die Charakterfresse hochziehen.
Ja, ja.
Ich glaube, der ist ja auch bei vielen Covern von den Filmen ist der vorne drauf, obwohl seine Rolle gar nicht so groß ist. Aber das ist so das Gesicht des Films einfach.
Ja, also was Markantes.
Ja, ja, total. Ja, okay. Wollen wir jetzt vielleicht in den Spoiler-Bereich rein? Wir reden schon 50 Minuten. Oh Gott, wir müssen mal langsam zu Potte kommen.
Ja, ich würde vielleicht noch eine Kritik äußern an so im Hinblick auf das Storytelling,
Ja. Das
ich allerdings an beiden habe. Ich glaube, du wirst mir da wahrscheinlich gar nicht mal zustimmen, aber für mich persönlich, ich fand die Figuren-Einführung eigentlich gut. Bei beiden, wie gesagt, ich mag es eine lieber als andere, aber an sich fand ich die gut. Aber ich muss sagen, mir war das so ein bisschen, so ein Stück weit zu ereignislos und ein bisschen unnötig langsam erzählt. Da hätte ich mir schon, also so richtig los geht's mehr oder weniger 40 Minuten, davor ist nicht groß was. Da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass das ein bisschen zügiger ist. Und hinten raus, so im letzten Drittel, ist auch manches, sage ich jetzt einfach mal, das hätte man zackiger inszenieren können, finde ich persönlich. Aber da musst du mir nicht zustimmen, das ist mein Ding so. Ja.
Da hast du recht, ich kann dir da auch gar nicht zustimmen. Ich überlege gerade, nee, kann ich gar nicht. Also das Original geht ja auch nur strich 90 Minuten. Das Remake geht ein bisschen länger halt, ne, aufgrund aber auch, weil es da einfach noch mehr Plot gibt. Und ich finde überhaupt nicht. Also am Anfang, das ist, finde ich, perfekt mit der Einleitung bei beiden Filmen. Und am Ende geben die ja richtig Zackengas. Aber gut, das ist dein Empfinden, ich kann das wirklich nicht teilen. Aber ist okay.
Nein, das ist ja auch kein Problem. Ja.
Ja.
Und was wir noch nicht erwähnt haben, was wir aber, glaube ich, erwähnen müssen,
ja,
ist der Score vom Remake. den finde ich Bombe. Dieses Dröhnen. Oh, das ging mir unter die Haut.
Ja, krass, weil ich finde halt auch den Score vom Original groß. Also, hat mir besser gefallen. Weil der ist halt auch so geil. Super minimalistisch. Aber ich finde, der passt wie Faust aufs Auge. Aber auch eben zu diesen Szenen, zu diesen Bildern, zu dieser Stimmung, die der vermittelt. Das macht das Original nicht schlechter, sage ich ja die ganze Zeit. Aber das passt eben mehr zu dem, was der so vermittelt. Deswegen, mir gefällt das auch beim Original besser, obwohl ich es beim Remake auch gut finde. Krass.
Ja, das ist so witzig. Ich fand es auch passend, die haben ja California Dreaming drin. Das war auch so ein schöner Kontrast zu diesem Dröhnen.
Das passt natürlich super. Ja, ja, klar. Da können die natürlich auch ein bisschen mehr, die können halt sich Lizenzen kaufen.
So. Natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Das ist halt der Vorteil, den du halt hast, wenn du die Kohle mitbringst. Ne? Ja. Klar. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch nichts mehr groß spoilerfrei. Das war mir jetzt einfach nur wichtig, weil die Punkte, finde ich, sollte man noch irgendwie mit raushauen. Aber sonst könnten wir zum Spoiler-Part.
Genau, wenn ihr The Hills Have Eyes, weder Original und Remake, noch nicht gesehen habt und jetzt Bock drauf habt, also ich würde sagen, wir können ja auch jetzt einfach mal sagen, wie wir die finden, für die Leute, die jetzt halt abschalten würden, weil wir jetzt spoilern. Oder? Was sagst du? Wollen wir jetzt schon mal eine Resümee raushauen?
Ja, das sollten wir machen. Ich überlege nur gerade, ganz kleiner Zwischenzug, wir haben jetzt gar nicht zu den Motiven gesagt. Ich glaube aber, dass wir die vielleicht auch, können wir die spoilern? Ich weiß nicht, ob wir die spoilerfrei unterkriegen, weißt du?
Ich würde es jetzt nicht machen. Das können wir
ja, dann machen wir das später. Ne? Genau. Okay. Ja, dann hauen wir unsere Wertung raus.
Okay, dann fang du doch mal an.
dann fange ich mal beim Remake an. Den hatte ich damals bei 8 Punkten. Mhm. Der ist für mich jetzt ein Stück weit runtergerutscht, weil der gerade in seiner Anfangsphase und ich sag jetzt mal im letzten Drittel, da ist er für mich so ein Stück weit zu zähflüssig. Jetzt nicht krass oder so, aber einfach so ein bisschen mehr Drive hätte mir da persönlich besser gefallen und deswegen ist er bei mir jetzt von 8 auf 7,5 runter. Jetzt kommt mein Original und da wirst du mich steinigen, nämlich ich hatte das bei 5,5 Punkten. Und ich mach's jetzt so wie du bei The Mummy. Ich sag jetzt 5,25.
Ah, okay. Also bei 5 im Prinzip am Ende des Tages.
Ja, aber wir haben im Vorgespräch ja ganz kurz darüber geredet. Ich habe die Back-to-Back geguckt. Ich habe jetzt gerade erst das Remake geguckt, direkt hinten dran, keine 5 Minuten Pause, das Original. Da leidet natürlich ein Film auch darunter, gerade weil der so identisch ist von der Handlung her. Ich habe quasi zweimal den gleichen Film mehr oder weniger geschaut. Deswegen, wahrscheinlich sind es fairerweise, müsste ich wahrscheinlich 5,5 sagen, aber jetzt vom Gefühl waren es halt ein bisschen weniger als 5,5.
Okay. Ich habe dir schon gesagt im Vorgespräch, ich finde die Reihenfolge halt merkwürdig. Ich hätte mir erst das Original und dann das Remake angeguckt. Habe ich auch getan. Auch nicht am gleichen Tag, das muss ich auch dazu sagen. Lag bei mir jeweils einen Tag auseinander. Den einen Abend das Original, anderen Tag das Remake. Wobei ich halt sagen muss, dass ich glaube, das Original habe ich jetzt zum 5. Mal gesehen. Das Remake bestimmt zum 3. oder 4. Mal. Also ist jetzt halt auch nicht so ui. Und ich hatte die aber bisher immer auf der gleichen Wertung. Also 7,5 war für mich bei beiden mehr oder weniger so in Stein gemeißelt. Mhm. Aber bei beiden halt auch lange nicht mehr gesehen. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe den ersten Teil, das Original, auf 8 Punkte hochgewertet.
Okay, krass.
Weil der mich atmosphärisch so gerockt hat diesmal. Und ich diesmal auf so viele Details noch mehr geachtet. Ich einfach sehe, ey, für seine Zeit ist es groß. Also ich finde den nicht schlechter als ein Texas Chainsaw Massacre. Mm. Ich finde, die spielen in einer Liga. Oder The Last House on the Left. Und das sind für mich auch herausragende Horrorfilme der 70er Jahre. Und da spielt der komplett mit rein. Mich stört hieran eigentlich nichts. Ich sehe ja natürlich gewisse Schwächen im Detail, aber dafür kann der halt überhaupt nichts. Und ich finde, das, was der macht, macht er für seine Mittel hervorragend. Mhm. Und beim Remake muss man einfach sagen, der bedient sich natürlich ganz klar an dieser Vorlage. Der nimmt das Geile, nimmt es für sich und packt da ein bisschen was drauf und addiert es halt und macht es ein bisschen zeitgemäßer. Das ist auch eine Leistung, aber es ist nicht so eine Leistung wie das Original. Ich habe jetzt das Remake nach der Sichtung von 7,5 auf 7 runtergeschraubt, weil ich sage, das ist ein gutes Remake, das ist ein richtig gutes Remake. Und ich verstehe auch Leute, die sagen, das gefällt mir besser als das Original, aber ich muss sein, das Original ist für mich der bessere Film, ganz persönlich, holt mich viel mehr ab. Trotzdem, immer noch ist das Remake eines der besten Horrorfilm-Remakes, eines wirklich guten Horrorfilms. Also du kannst ein gutes Remake von einem Kack-Horrorfilm drehen, weil der einfach scheiße war damals, jetzt machst du einen besseren Film. Mhm. Das ist ja aber nicht so. Ja. Das ist wirklich immer noch eine Leistung. Aber ich habe jetzt den Sprung drin, 8 beim Original, 7 beim Remake.
Ja, kann ich aber nachvollziehen. also wie gesagt, ich empfinde es halt anders für mich, aber das, aber ich kann das schon nachvollziehen, ne? Gar keine Frage. Ich glaube, mehr als du meine 5,5 beziehungsweise 5,25 beim Original.
Ich kann verstehen, dass man den schlechter bewertet. So drastisch finde ich ein bisschen schade, aber gut, das ist halt so. Und ich kenne dich ja auch inzwischen ein bisschen, von daher, ich habe es auch fast befürchtet. Alles okay. Alles okay. Aber jetzt kommen wir einfach mal zum Spoiler-Part, so knapp nach einer Stunde.
Ey, das sind zwei Filme, da darf man auch mal ein bisschen näher reden.
Ah, darf man auch mal. So, was ist denn wirklich Spoiler-Part wichtig? Fangen wir mal mit dem Big Bob im Raum an, beziehungsweise am Baum. Denn das ist ja die Szene, die wir vorhin gemeint haben. Big Bob wird einfach gekreuzigt und angezündet. So, das ist schon krass. Und auch für 1977 ist das krass. Und ich finde, das passt einfach auch, weil dieser bibelfeste Republikaner wird da einfach mehr oder weniger ins Kreuz geschlagen und abgefackelt vor den Augen seiner Familie. Uff. Und so geht das halt los. Dieser Belagerungszustand. Krasse Szene.
Ja, das ist der Auftakt. Man muss ja sagen, da kommt ja so ein Home-Invasion-Szenario zustande, ne?
Ja.
Also so komisch das klingt, weil wir ja eigentlich mehr oder weniger, ich sag mal, fast einen Backwood-Horror haben. Also wir sind ja draußen in der Pampa, ja, also ganz weit weg vom Schuss, aber halt in diesem Wohnwagen. Und der wird halt dann infiltriert, ne? Und ist halt schon eine krasse Eröffnungsszene. Auf einmal kommt diese Feuerwand da hoch und dann dieser dröhnende Score beim Remake.
Ja.
Oh, das geht schon brutal unter die Haut, finde ich.
Das übel.
Und dem Bob geht's erst recht unter die Haut.
Ja, ja. Das ist ein Mobile Home Invasion Film quasi.
Quasi, ja.
Und ich finde es halt auch krass, dass es auch in beiden Szenen, dann laufen die dahin und wollen den löschen. Also ist auch völlig okay, dass sie das vorne, aber du siehst halt, der ist halt tot quasi. Ja. Die löschen den. Und diese Mutter nebenbei, in beiden Filmen, die halt völlig hysterisch rumkreischt und das fast schon sabotiert, diese Löschversuche, und die das auch immer leugnet, die dann komplett in dieses, das ist nicht mein Bob, das ist so eine krasse Szene eigentlich.
Ja.
Boah, also deswegen auch 1977, dass man da denkt, boah, ist das heftig, sondern das kann ich, denke ich heute noch, Igitt, also da kommt es nicht darauf an, was du zeigst, sondern, also nicht, was du explizit an verbrannter Haut und so zeigst, sondern mein Gott, was geht da ab, wie fies ist das? Und das ist ja erst der Anfang. So, und du sitzt dann da wirklich mit deiner Familie in diesem Kack-Wohnwagen, in dieser Kack-Wüste fest, mit einem Baby und du weißt, jetzt kommen die alle gleich. Alter Schwede.
Ja, also und gerade, ich weiß, du bist großer Fan von dem Original. Aber die Darstellung im Remake, wie gesagt, die hatten mehr Budget, die Technik war fortgeschrittener, ne? Aber ich schauspielerisch finde ich es auch besser tatsächlich, ne? Diese Szenen, du kriegst halt dann Close-ups, wie diese Haut. Ich sag jetzt einfach mal, fast Blasen schlägt, ne? Und ganz krass, wir hatten es ja in der Mumienfolge, hast ja noch gesagt, Augen ist immer krass, ne? Und du siehst halt bei diesem Remake, wie die Augen sich halt einfach durch diese Hitze auf einmal anfangen zu verfärben.
Oh. Da kommt der Gorbauer bei dir.
Da geht's mir jetzt gar nicht drum, dass ich sage, ich feiere das irgendwie ab, weil das so toll aussieht. Ich finde, diese Szenen sind scheiße intensiv.
Ja, sind
sie auch. Das spürt man regelmäßig. Weißt du, es gibt ja, brauche ich dir nicht zu sagen, es gibt Splatterfilme, die splattern durch die Gegend. Da fliegt ein Körperteil, da wird ausgeweidet und so weiter, aber es lässt dich absolut kalt. Du sitzt da und guckst dir das an und denkst dir, Terrifier ist ein gutes Beispiel. Ja, da, für mich, das ist so, ja, meine Güte, ja, es ist brutal, aber come on, es ist, mehr ist da nicht. Da ist keine, da ist keine Intensität. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
die Szenen, die sind halt für sich so, so empfinde ich es.
Ja, Terrifier fand ich sogar ins Negative. Ich fand den Menschen verachtend und der war eklig. Also eklig im Sinne von, der Basis-Kackfilm. Ja, okay, ich weiß, was du meinst.
Ja, aber unabhängig davon, wie man, ne, es löst nichts bei mir aus, so körperlich.
Ja.
Aber hier, alter Schwede, das fühlst du. Du fühlst den Schmerz, du fühlst diese Verzweiflung.
Ja, total.
Das ist intensiv. Das ist intensiv. Und das ist auch nichts, wo man sich dran aufgeilt. Du sitzt nicht da und sagst, boah, geil, sondern du sitzt einfach nur da und sagst, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du sitzt einfach da und du wirst stumm. Du wirst einfach nur stumm und bist, hoffst einfach, dass dir und deinen Liebsten sowas niemals passieren wird.
Also so sollte man das aufnehmen. Also,
so sollte es sein, ja.
Ist auch schwierig.
Nein, aber ja, du weißt, ich meine, es gibt ja haufenweise Filme, bei denen es halt einfach, da ist halt Gore um des Gore-Willens. Und hier ist nicht Gore um des Gore-Willens, sondern hier ist Gore um diese bestialische Dramatik.
Ja, und um diesen Terror noch zu intensivieren.
Ja, und dann diese Szenen im Wohnwagen mit den Frauen. Alter Scheiß.
Ja.
Der ist nicht brutal explizit. Ne? Ja. Da wird ja eine Vergewaltigung, ich sag mal, mehr oder weniger angedeutet. Wir sind jetzt nicht bei Rape and Revenge-Filmen angekommen, ne, die es da gibt. Aber fuck, ist das intensiv.
Vor allem dann stürmt halt auch die Mutter rein, die wird direkt weggeschossen. So, die fliegt einfach nur durch den Wohnwagen. Und dann wirklich noch der Mutter von dem Baby ins Gesicht geschossen. Das ist so, ach, du ahnst es nicht. Ja. Wie gesagt, passiert ja im Original auch mehr oder weniger, aber hier wird es halt nochmal drastischer einfach gezeigt. Aber nicht so, wie du schon sagst, nicht so aufgeilt von wegen, geil, da fliegt das Gesicht weg, sondern wirklich, dass du denkst, ach du Scheiße, das tut richtig weh.
Ja, du hockst einfach nur da, bist geschockt.
Ja, genau. Ja,
das ist wirklich intensiv wie Drecksau. Ja, auch, wie gesagt, schauspielerische Leistung ist da auch sehr, also hat einen großen Anteil da dran. Ja.
Ja.
Und den Kniff, den halt Aja noch macht, ist, die beiden Frauen sind nicht gleich tot. Also beziehungsweise, das ist im Original ist ja auch die Frau, die lebt ja auch noch länger, die Mutter, hier auch. Aber wir haben auch noch mal dieses Aufbäumen von Ducks Frau, die in den Kopf geschossen wird. Du denkst, sie ist tot und dann bäumt die sich noch mal auf und atmet noch einmal, bevor sie in der Tod zusammenbricht. Alter, oh.
Gut, dass du es erwähnst, was ich beim Original auch noch krasser finde eigentlich. Im Remake ist es so, also irgendwann planen die beiden überlebenden Kinder ja mehr oder weniger, den Mutanten eine Falle zu stellen am Wohnwagen.
Oh, ich weiß, was jetzt
und im
kommt.
Original machen die es ja echt und setzen quasi die tote Mutter als Köder, mehr oder weniger, legen die als Köder aus. Mhm. Hier ist es so, sie packen sie eigentlich ins Auto und wollen, dass die da, also einfach nur, dass die weg sind aus dem Wohnwagen, weil die planen, den Wohnwagen in die Luft zu jagen. Mhm. Die werden dann geklaut, aber das war nicht geplant. So. Aber hier setzt im Original setzen sie quasi diese Mutter als Leben, also nicht Leben, Köder, aber es soll ja auf die Mutanten so wirken als Köder aus.
Ja, ja, ja.
Das ist so krass, wenn du dich überstellst. Da wurde gerade deine Mutter umgebracht. Und du weißt ja nicht anders zu helfen, als die quasi wie so eine Fliege an, beim Fliegenfischen an der Angel oder so einen Wurm da hinzuwerfen und zu hoffen, dass was anbeißt. Das ist echt krass.
Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist wirklich eine starke Szene. Die hat, so wie du sagst, die hat so eine perfide Intensität. Das ist ja ihre Mutter und du musst den Menschen, den du liebst, der dich irgendwann mal geboren hat, den musst du da als Köder drapieren.
Ah, ist schon wild, ja.
Ja, das wirkt so, ich sag jetzt einfach mal, unchristlich, ja.
Ja, aber auch da,
der ist kein besseres Wort gerade.
Ja, aber das ist super wieder, weil genau das ist es ja, weil am Anfang wird sich noch im Kreis irgendwie zu Gott gebeten, das ist ja so eine gottestreue Familie, die dann aber in die Ecke gedrängt, dann zu solchen Mitteln greift, deswegen finde ich unchristlich super. Das passt wie die Faust aufs Auge, weil das ist ja die Intention des Films. Wir drehen das alles, diese ganzen Werte, werden innerhalb von einer Nacht so auf links gedreht, weil hier geht es jetzt nur noch ums nackte Überleben.
Ja, aber ich finde, im Remake haben sie auch gut gemacht. Also da kommt halt wieder die schauspielerische Leistung rein. Also als die Mutter, ich habe den Wortlaut jetzt nicht mehr im Kopf. Ich weiß jetzt nur, für mich haben sich die Worte, die Mutter gesagt hat, im Remake intensiver angefühlt, weil die hat irgendwie gefragt, sind alle okay und,
naja,
und bla 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 und dieser schleichende Todeskampf ist es ja nicht, ne? Das
nein,
ist so
nein,
dieses,
nein.
dieses Leben, was so ganz langsam aus ihr raustropft. Das,
oh, aber das, auch hier so ein bisschen, auch sie verleugnet so ein bisschen das Sterben oder ihren Zustand.
Ja,
also
ja.
Klar, weil sie im Delirium ist. Aber sie so, ja, der Wohnwagen, der ist so schwer zu reinigen und so, sind alle im Bett. Mhm. Also auch da so dieses, nein, das passiert jetzt gerade nicht.
Ja.
Wir sind Familie Big Bob, uns passiert sowas nicht. Und so. Deswegen sagt sie auch, das ist nicht mein Mann, der da am Dings brennt. Das ist nicht der Plan. Das ist nicht, wie Big Bob das geplant hat. Und schon sind die da alle raus. Ich finde, das spiegelt, da füttert das nochmal so ein bisschen.
Ja.
Ne, was passiert, wenn dieser top organisierten republikanischen Vorzeigefamilie auf einmal der Stecker gezogen wird, dann geht da gar nichts mehr.
Ja, ich gebe dir da recht, so dieses Leugnen der Realität, dieses komplette Ausblenden dessen, diesen Schutzmechanismus.
Ja, genau.
Das ist ein Schutzmechanismus, ja, den du da einlegst für dich, ne? Ja, das ist sehr intensiv. Ja, das, also wirklich diese ganze Szene, und die ist ja lang. Ich habe jetzt nicht gestoppt, wie lang die geht, aber ich glaube, die geht 10 Minuten oder so. Dieses ganze,
das ist ein bisschen lang, aber ja.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht waren es auch nur 8. Ich weiß, von Bob brennt bis sie haucht ihr Leben aus quasi. Ich weiß nicht.
Ach so, so gemessen. Ja, ich dachte,
diese
10 Minuten.
Nein, diesen ganzen Home Invasion.
Ja, okay.
Plotpoint,
das kommt wohl hin.
Ja, ich fand den ultra, ich kann es einfach nur noch mal betonen, ich fand ihn wirklich, ich war überrascht, ich hatte den Film als hart in Erinnerung, ich habe ihn jetzt auf eine andere Art und Weise hart empfunden, nämlich auf diese, dass ich das so intensiv fand. Mir ging es da nicht mehr um Splatter oder sowas, ne, ich habe das einfach unglaublich stark gefühlt.
Ja.
Ja, das hat viel bei mir ausgelöst.
Ja. Ja. Wenn wir jetzt bei Splatter sind, dann können wir ja dazu kommen, was im Remake anders ist, weil diesen schon erwähnten, sag mal, Sideplot, den es da noch mehr oder weniger gibt. Magst du dazu was erzählen? Worum geht's da? Also ich meine, die Leute, die wer jetzt einen Spoiler hat, die wissen sowieso. Ne? Also im Prinzip ist es so, dass der Duck auf seiner Suche, da stößt er auf so einen großen Krater oder mehrere Krater im Prinzip und auch auf so eine, ja, Stadt, wie man sie aus, ja, auch vielleicht aus dem Film Oppenheimer kennt, also dieser, oder Indiana Jones 4. Also diese Städte, die damals halt gebaut wurden vom amerikanischen Militär, um so einen Atomangriff zu simulieren. Wo ich mich jetzt heute frage, warum baut man da so Städte? Das ist für mich kompletter Unsinn, aber es wurde ja scheinbar tatsächlich gemacht. Warum man dann auch Kinder auf Schaukeln setzt und zu gucken, wie die verbrennt, ist für die sehr, sehr merkwürdig.
Ja, ich glaube wahrscheinlich, um die Auswirkungen halt zu gucken, ne? Wie
ja,
weit?
Aber warum drapiere ich dann Leute am Esstisch oder auf Schaukeln? Das muss ich nicht machen. Das hat für mich so sehr Perverses irgendwie. Ja. Damit es möglichst realistisch ist, ist ja auch egal, darum geht's ja nicht. Und in dieser Stadt leben halt noch diese Mutanten. Und da gibt's halt auch ein paar mehr Mutanten als im Original, weil da gibt's echt so eine Sippschaft und man sieht auch noch, da gibt's noch kleine Kinder und so. Und wahrscheinlich gibt's auch noch viel mehr. Ich meine, davon gibt's ja auch eine Fortsetzung. Offensichtlich gab's da noch mehr. Wie hat dir dieser Part gefallen, den es im Original so nicht gab?
Ich habe es ja am Anfang, glaube ich, schon anklingen lassen. Mir hat es hervorragend gefallen. Ich mag ja auch diese 50er Jahre Creature Feature und Horrorfilme, das weißt du ja. Diesen Sci-Fi-Horror, den es da halt so gibt. Da spielt ja auch Atomtests und Atomwaffen spielen da oft eine Rolle. Ne? Mir hat es gefallen. Ich mochte die Mutation. Und da wird ja durch die Gespräche, die da stattfinden, ne, die muss man ja auch sagen, die Mutanten können sprechen. Und in dem Dialog kommt dann halt raus, dass das Minenarbeiter sind. Das waren Minenbergbaufamilien, die sich halt geweigert haben, umzuziehen. Die haben sich dann in einer Mine verzogen und sind dann halt durch die atomare Strahlung, weil es wurden halt die Tests gemacht, sind die halt dann verstrahlt worden, degeneriert, bla 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 und so weiter und so fort. Und die Art und Weise, wie sie jetzt leben und wie sie ihre Nahrung bekommen, also durch das Töten von Menschen. Das ist so die Rache der Hinterbliebenen. Das ist dieses, ihr habt uns geschaffen. Also wir haben hier zwei, wir haben so einen Culture Clash, wenn man das sagen möchte. So. Ja, wir haben einmal die Familie, die wir haben, also die Bobs Familie, Big Bobs Familie. Das ist so, das ist die Gesellschaft. Das ist das Sinnbild für Amerika. Und dann haben wir hier die Mutanten. Das ist eine ganz eigene Kultur, fast schon wie bei I Am Legend, bei Ich bin Legende mit Vincent Price. Und die rächen sich an dieser amerikanischen Gesellschaft, weil sie sagen, ihr habt uns erschaffen. Ihr seid schuld, dass wir sind, wie wir sind. Und es bringt so eine neue Ebene mit rein. Und dieser Film hat ja auch, wie das Original auch, dass die Mutanten nicht alle böse sind. Wir haben nämlich Ruby, dieses kleine Mutantenmädchen, und die ist gutherzig. Die mag eigentlich gar niemand was zu Leide tun. Ja, und es gefällt mir auch, dass wir hier nicht dieses klare Bild gut, böse haben, sondern es wird nochmal aufgesplittet. Die Bösen sind nicht nur böse. Und ich finde, zu einem gewissen Grad kann man das vielleicht auch verstehen, wenn man sich jetzt mal so reinversetzt. Man selber würde gezwungen werden, umzuziehen. Das möchte man nicht. Und dann scheißt da jemand drauf und macht seine Versuche und du leidest darunter, deine Angehörigen leiden darunter, dass du dann irgendwann sagst, ich zahle euch das heim. Das haben wir auch in anderen Filmen, nicht in einem fantastischen Kontext wie hier mit Mutation, aber wir haben es ja auch in anderen Filmen, dass so dieser Kampf gegen die Obrigkeit, dieser Kampf gegen die Gesellschaft, diesen Kampf gegen, das ist das Normale und wir sind die Außenseiter. Den finde ich halt spannend, der hat mir persönlich gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Absolut, da bin ich voll bei dir. Also ich finde, diese Szene hätte es per se eigentlich nicht gebraucht, aber sie geben diesem Film natürlich eine eigene Individualität. Ja. Also es ist nicht nur ein blankes Remake des Originals. Und dann finde ich, ist es gut so, wie sie es gelöst haben. Also gerade was du auch sagst, weil diese Familie repräsentiert natürlich die USA, auch gerade wie die gewählt ist. Dieses hart konservative und dieses eigentlich sehr liberale, perfekt. So, das ist so ein Ding und aber alle müssen darunter leiden. So, und dann gibt's halt auch diese Szene, wo sie diese amerikanische Flagge, die sie dir geklaut haben, dann auch einfach bei der verbrannten Leiche von Big Bob im Kopf steckt. Das passt ja auch dazu. So, ihr habt da eure Flagge, ihr Wichser. So, passt, finde ich auch gut. Ja. Es geht natürlich dadurch mehr in die Richtung so ein bisschen Mutant, Splatter, Horror. Wie gesagt, ich mag das andere lieber. Aber wenn man das so macht, finde ich, das ist eine gute Ergänzung auf jeden Fall zum Original. Und es greift ja im Prinzip den Ton des Originals auf, aber formuliert den deutlicher aus. Du hast es ja schon gesagt, das kommt im Original gar nicht so rüber, obwohl das, glaube ich, auch die Intention war. Aber hier wird es halt sehr klar, die legen sehr deutlich den Finger in die Wunde und sagen, das ist es, ihr seid schuld, das sind die Gründe. Kann man machen. Finde ich völlig in Ordnung. Ich habe vorhin gesagt, ich mochte mehr, dass im Original der Duck halt wirklich so ein sehr waschlappiger Typ ist und der am Ende einfach so explodiert. Aber auch nur, weil er wirklich so in die Ecke gedrungen wird, dass er gezwungen ist. Und du kannst ja sagen, Bob ist das Final Girl. Duck, nicht Bob, Entschuldigung. Duck ist das Final Girl, weil wir haben hier so kein klassisches Final Girl. Es ist wirklich Duck, der am Ende, weil alle mehr oder weniger tot sind oder fast alle tot sind, Er sein Baby retten will, das Letzte, was ihm noch geblieben ist, mehr oder weniger, dass er dann wirklich erst dann über sich hinauswächst und mit Hilfe von Ruby dann dem Mutanten den Schädel einschlägt, quasi in der letzten Einstellung. Und im Remake ist Doug, habe ich ja schon gesagt, er wirkt gar nicht so super lappig wie im Original, weil er schon, also er ist ja mit Little Bob da hinten im Wohnwagen, ne, und raucht dann auch eine und Little Bob sagt, du rauchst dir eine. Er meint so, scheiß doch drauf, scheiß auf Bob oder scheiß doch auf deine Schwester mehr oder weniger. Er zeigt ja, eigentlich bin ich gar nicht so eine Wurst. Ich habe mich der Situation so ein bisschen angepasst, weißt du?
Ich weiß, was du meinst, aber Entschuldigung, dass der einwerf. Für mich ist das so, also nur weil er hinter dem Rücken von jemandem eine große Fresse hat, heißt es für mich nicht, dass er da jetzt irgendwie.
Nein.
Ne? Also aber das, ich erlebe den auch lappig so.
Das hätte der andere, glaube ich, gar nicht gemacht.
Du meinst, weil er so ein netter Typ ist, so vielleicht.
Weil er so netter, der hätte mal gesagt, ja, Schatz, passt schon. Ja. Der hier ist so im Kern irgendwo ein Rebell, der aber zu feige ist.
Also,
so
also ein bisschen, Lappen. Ne?
Aber, ja, auch ein Lappen, aber anders. Der andere, glaube ich, der könnte gar nicht anders. Der ist wirklich so, nein, ich würde doch niemanden Stein auf den Kopf hauen, egal was der tut. Also,
ja, der ist gutherziger. Ja, so verstehe ich es besser, was du meinst. Ja, ja.
Ja, ja, wie kann man sowas wie barbarisch? Mhm. Und das ist so ein Typ, der sagt das wahrscheinlich auch, wenn er vorm Fernseher sitzt, aber würde es nie tun, weil er einfach ein Feigling ist. Mhm. So. Und hier wächst er aber relativ schnell über sich hinaus, weil er in dieses Mutantendorf kommt und da eben auch schon Leute platt machen muss. Also hier, finde ich, ist dieser Kontrast nicht so krass, weil es halt einfach auch ein längerer Prozess ist und ich finde ihn eben so, ich kann mir halt vorstellen, dass der Doug im Remake eher dazu neigt, sowas zu tun, als der Doug im Original.
Ja.
Das finde ich im Original auch besser. Aber auch hier, es ist eben auch der Erzählweise geschuldet, dass du eben jemanden auch brauchst, der in diesem Mittelteil so zum Helden wird oder zum Rächer. Und dieser Prozess ist hier einfach länger, du siehst halt mehr davon. Trotzdem ist es ja irgendwo der gleiche.
Ja,
aber ich finde es im Original trotzdem ein bisschen besser. Aber auch das ist wirklich reine Geschmackssache.
Ja.
Okay. Ja, zum Finale haben wir jetzt eigentlich schon gesagt. Also es läuft darauf.
Ich glaube, wir haben jetzt ja die Motive vom Remake. Ich glaube, wir sollten vielleicht noch ganz kurz auf die Motive vom Original eingehen, oder? Weil da steckt ja noch mal mehr drin, weil das ja ein Film aus den 70ern ist. Und in den 70ern war ja in Amerika schon ein bisschen was los so.
Ja.
Oder?
Natürlich. Also da war natürlich die Spaltung allein durch den Vietnamkrieg.
Mhm.
Das muss man ganz klar sagen. Und auch da natürlich noch mehr diese Spaltung von den Konservativen, den Kriegsbefürwortern, ich sag mal vielleicht auch den Nixon-Wählern, wie auch immer.
Mhm.
Und eben den Leuten, die schon in den 60ern dagegen protestiert haben, Ende der 60er. Und da würde ich jetzt mal Doug auch dazu zählen. Das ist bestimmt so ein Typ, weil der da mitgelaufen ist. Und hier, Vietnam ist jetzt schon Geschichte, aber erst seit 2 Jahren, glaube ich. Ne?
Ja, 75 war der Vietnamkrieg vorbei.
Genau, 75 und dann gab es Watergate dazwischen. Das
genau,
ist alles
Watergate,
so, dieses ganze Ding ist zusammengebrochen. Also die USA wirklich so am Zerfall und wieder zusammensetzen. So aus den Ruinen, aus den Aschen quasi. Das mag ich ja generell an so 70er-Jahre-Filmen total, weil das ja ganz oft in ganz vielen Filmen so unterschwellig so mitschwingt. So Umbruch, Neuanfang und aber auch diese Fronten, die aufeinander prallen. Das hast du natürlich im Original noch deutlicher. Nicht nur durch die Familie, sondern auch dann eben durch diese Degenerierten, die so ein bisschen so dieses, das ist ja auch im Prinzip, die kommen aus den Hügeln, nicht aus den Wäldern, die lauern wie Charlie im Busch. Auch das ist so eine Vietnam-Vergleich wieder.
Allegorie, ja.
Allegorie, Entschuldigung, genau. Genau, das hast du hier ja auch. Und das mag ich halt total gerne, gerade bei so 70er-Jahre-Filmen.
Ja, ja, also das muss man einfach sagen, da fängt krasser so die Stimmung von damals ein. Ne? Du hast schon Watergate gesagt, ne? Watergate, so diese der Vertrauen in den Staat, das erschüttert ist. Ne? Dann gab es dann noch eine Ölkrise und so Wirtschaftsgedöns. Ne? Dann so diese Angst vor der Verrohung der Gesellschaft, weil klar, da kamen halt Leute aus Vietnam zurück. Das waren halt Veteranen, die teilweise auch, oder viele, traumatisiert waren. Ja, das muss man ja auch dazu sagen, ne? Also von daher, da war dann schon eine Menge, glaube ich, einfach los, eine Menge Unsicherheit einfach, ne? So diese Grenze zwischen Zivilisation und Barbarei, die man erlebt hat, ne? So dein Nachbar, der mit dem du jetzt vor, ich sag mir jetzt mal, 5 Jahren noch beim Barbecue saßt, der kommt aus Vietnam zurück und du weißt vielleicht, naja, der hat jetzt, was weiß ich, 50, 60, hunderte Vietcong getötet, ja? Also, oder abgeschlachtet. Man weiß ja auch, dass es Kriegsverbrechen gab in Vietnam, ne? Das ist ja auch kein Geheimnis. Ja, so dieser Mensch, der zum Tier wird, da ist natürlich auch diese Szene, diese Endszene von dem Original ziemlich passend, ne, wenn Doug dann gerade den Jupiter heißt er, glaube ich, oder einen von den Kannibalen halt da niedersticht, aber halt irgendwie mit gefühlt 15 Messerstichen und dann so ein fletschendes, man sieht so ein Standbild und man sieht ihn mit so gefletschten Zähnen. Ja. Also da wird es nochmal deutlicher, so dieses, ja, jeder hat es so in sich. Ne?
Ja,
so dieses,
genau.
jeder könnte zu solchen Gewalttaten neigen, ne? Und wir haben halt diesen Klassenkonflikt halt. Da haben wir jetzt schon angedeutet, der wohlhabende Mittelstand, ne, gegen die Ausgestoßenen.
Ja.
So wie du hast am Anfang Deliverance genannt, ne? Das haben wir auch bei Texas Chainsaw Massacre. Das haben wir auch bei, der ist ja später, ist aus den 80ern, Southern Comfort, den kennst du bestimmt auch,
ja,
den letzten Amerikaner.
Ja. Walter Hills bester Film. Großartig, ja.
Das ist ja auch so ein Thema, was da immer wieder drin vorkommt, ne? Diese Angst vor dem, ich sag mal, Nicht-Urbanen. Ja, so, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt anders sagen soll, aber weißt du, dieses Ländliche, was einem dann irgendwie vielleicht als Städter Angst macht.
Total.
Ja? Und natürlich, der Zerfall der Familie ist drin, der ist in beiden Filmen drin. Ne? Diese Sorge war ja auch mit Sekten und sowas, die ja dann in den 70ern aufgekommen sind, wie hießen sie, People's Bla, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber du weißt, was es
ist. Ja, ne? Ja.
Wo ja auch so diese, ja, die Familie, die zerfallen könnte, ne? Diese Dekonstruktion, dieses Zerbrechen des American Dream. Ich meine, diese Familie, die ist ja wohlhabend. Die haben Wohnmobil, das ist eine Bilderbuchfamilie. Und da wird die so dezimiert, so auseinandergerissen, so von außen, ne?
Ja.
Das haben wir in beiden. Aber ich glaube, in den 70ern ist es noch mehr diese gesellschaftliche Angst, die da irgendwo gebrodelt hat.
Total.
Stärker.
Das ist halt der Zeitgeist. Ja. Und das habe ich ja schon gesagt, das macht ganz viele Filme dieser Zeit aus. Manche machen das halt sehr konkret. Also was ich so, die durch die Hölle gehen, The Deer Hunter, der das natürlich ganz deutlich, oder Taxi Driver spricht, das deutlich an.
Ja, ja.
Aber diese Filme, diese B-Horrorfilme, die machen das ja meist durch die Hintertür und durch den Subtext. Und das finde ich halt toll. Und das gibt halt hier auch noch viel mehr, das meinte ich ja, diese Stimmung, die der hat, die kannst du so auch gar nicht mehr rekonstruieren, weil die passt in dieses Zeitbild.
Mhm.
Natürlich muss man sich dafür vielleicht ein bisschen, also jemand, der damals noch nicht gelebt hat, ich habe damals auch noch nicht gelebt, ne? Ich bin Jahre 81, also ich habe das also als Kind natürlich auch so nicht mitbekommen. Du musst dich da natürlich ein bisschen einfühlen, ein bisschen einlesen, eingucken, wie auch immer. Irgendwann hat man das aber.
Mhm.
Und deswegen bin ich auch so ein ganz großer Fan dieses 70er-Jahre-Kinos, weil da findest du das überall, von den großen Produktionen bis eben runter zu sowas.
Ja.
Und wenn es manchmal nur so subtil ist, und ich finde, aber hier ist es ist subtil, aber es ist nicht so subtil, dass du das erstmal finden musst, sondern das ist klar die Intention, das finde ich super.
Ja, also von daher, wenn ich jetzt so drüber spreche, dann ist es wieder selbst, dann denke ich wieder so, ja, und dem habe ich jetzt nur 5, beziehungsweise 5.
Siehste?
Ja, aber, ja, ich weiß, ich finde diese Motive, die ich da drin entdecke, die finde ich auch cool, aber irgendwie der Film an sich, so, für mich, als der ich den guck und
das ist aber auch das Langlebige und das Kurzweilige vielleicht. Also halt er mich auch.
Ja.
Aber der wächst für mich auch, je häufiger ich den gucke. Und ich habe es gerade, das war jetzt die 5. Sichtung, glaube ich. Innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so.
Ja.
Teilweise mit vielen Abständen. Der wird auch besser, aber vielleicht muss man dafür auch älter werden oder Filmgeschmäcke ändern sich auch ein bisschen. Ich fand den ja damals schon super, aber ja, ist einfach so. Ist aber auch sehr geschmacksabhängig.
Ja, also von daher, wie gesagt, ich bleib auch dabei. Das ist für mich vom reinen und Unterhaltungswert, sage ich es einfach mal. Ne? Ich gucke ja einen Film jetzt auch nicht nur, weil ich dann sage, ich möchte irgendwie ein Spiegelbild der damaligen Zeit, sondern ich möchte das ja auch irgendwo zu Unterhaltungszwecken gucken und um im besten Falle so ein immersives Gefühl zu haben, ne? so mittendrin sein. Das hat der Film mir halt irgendwie er hat es mir einfach nicht gegeben. Ja, deshalb bleibe ich bei meinen Punkten. Aber eigentlich, wenn ich mich so selber reden höre, dann klingt es eigentlich als... Also gebe ich dem Film ja schon viele Credits so.
Ja, Ding Dong überzeugt sich gerade selbst oder widerspricht sich gerade selbst. Ihr seid live dabei oder nicht live on tape.
Ja, ich bringe nur meine eigene Zerrissenheit zum Ausdruck. Ich bleibe trotzdem bei meinen 5,5 bzw. 5,25 Punkten, weil am Ende war das so, wie ich mich gefühlt habe nach diesem Film. Nichtsdestotrotz steckt da viel drin. Ja, mehr so gesehen natürlich als im Remake.
Ja.
Was mir aber trotzdem besser gefallen hat.
Aber allein, dass du dich jetzt ein bisschen schlecht fühlst, finde ich gut.
Das weiß ich, das gefällt dir immer.
Ja, ich bin
du ergötzt dich an meinem Leid hier.
So ist es.
Das werden wir noch öfter haben. Ja, wenn es in die Richtung italienischer Horrorfilme geht, da werde ich sehr leiden, da werde ich dich sehr freuen.
Ja, ich bin der Jupiter von Movie Break und du bist die Ruby. So, aber ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam wirklich zum Schluss kommen. Wir haben jetzt auch sehr lange über diese beiden Filme gesprochen, aber das war ein super Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hört überhaupt noch zu.
Aber, ich glaube schon, wir sind sehr interessant, würde ich mal behaupten.
Ja, ganz bestimmt.
Aber also, ich hätte jetzt auch nichts mehr. Ich habe mein ganzes Pulver verschossen. So.
Ich auch, definitiv. Und mehr, als ich eigentlich dachte, dass wir im Köcher haben an Pfeilen. So, von daher, ihr könnt ja mal schreiben unten in den Kommentaren, wenn ihr das hier gehört habt, ob das, waren wir jetzt zu ausführlich, schweifen wir zu weit ab, gefällt euch das Format so, wie es gerade ist, wir haben uns bei der Mumie ein bisschen kürzer gehalten, das war aber auch nur ein Film und ich finde, da gab es auch nicht so viel zu erzählen, ist ja noch ein neues Format, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie auch immer, dann bitte unten in die Kommentare und da gehen wir bestimmt auch drauf ein. Gut, da wir nichts mehr haben, würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal bei den Zuhörern natürlich, aber natürlich auch bei dir für das tolle Gespräch, das wir gehabt haben. Und naja, wir wissen noch nicht, was wir demnächst besprechen. Das werden wir vielleicht gleich im Anschluss nochmal irgendwie, oder hatten wir schon was?
Nee, wir wissen nie was.
Nee, wir wissen das nie und ich vergesse es auch immer wieder. Von da warum frage ich eigentlich. Wenn man inzwischen auch 3 Podcast-Formate hat, ich komme auch wahnsinnig durcheinander, was wir wann wo gucken wollen. Okay, von daher, ja, ich verabschiede mich und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und übergebe dann die letzten Worte an Ding Dong. Ciao, ciao und gute Nacht.
Ja, dann als erstes geht mein Dank natürlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer dafür, dass ihr ja uns eure Zeit gewidmet habt, geschenkt habt, ja, und uns zugehört habt bei dem, was wir da von uns gegeben haben. Du hast schon gesagt, gerne auch Vorschläge machen, wenn ihr sagt, hey, ich habe da irgendeinen Film, könntet ihr den vielleicht mal besprechen? Machen wir mit Sicherheit sehr gerne. Wir haben eine große Filmsammlung jeweils und ich glaube, das wird kein großes Problem darstellen. Egal, was ihr da wollt.
Naja, mal gucken.
Nein, doch, das kriegen wir hin.
Es gibt auch Mittel und Wege und wir sind ja nicht Thomas, der 3 Filme zu Hause hat. Kriegen wir schon hin.
Richtig, damit wir auch mal wieder gegen Thomas geschossen haben.
Richtig.
Und natürlich auch danke an dich. Ich fand es ebenfalls ein sehr cooles Gespräch. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Wie immer, was nicht heißen soll, dass es sonst keinen Spaß macht. Ja, das war so richtig schöner Flow. Das war geil.
Ja, Thomas nicht dabei. Nein, war nicht natürlich.
Okay, das war der zweite Strike.
Nein, wir lieben dich, Chef, und schmeiß mich bitte nicht raus.
Du meinst, du willst nicht zu Stu ins Kellerloch.
Das stimmt, ja.
Vielen Dank. Macht's gut.
Wir sehen uns bald wieder. In deinen Träumen.